Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Hoch werden wir in München nicht gewinnen, prophezeite der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, vor dem Spiel in München. Und er behielt recht, aber dennoch verlief die Begegnung anders als erwartet. Bis in die Nachspielzeit hinein konnten die Hamburger ein Unentschieden halten und mussten sich erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. In nackten Zahlen ausgedrückt bedeutet das allerdings die 9. Niederlage am Stück, und das ist alarmierend. Das sind unsere Themen. Die Niederlagenserie, Diskussionen um Neuer, gestern sah er erneut unglücklich aus, und Big Points für Dortmund. Die Borussia sicherte sich gestern oder setzte sich im Topspiel gestern etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1 durch und springt dadurch auf Platz 3. All das und noch viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, findet, das Spiel in München gestern war für den FC St. Pauli ein ganz großer Schritt nach vorne. Ein herzliches Willkommen an den Kollegen von der Hamburger Morgenpost, Nils Weber, der dort seit fast 20 Jahren arbeitet, viele Jahre über den FC St. Pauli berichtet. Er meint, die Niederlage war herzzerreißend, und er glaubt, ein Hamburger Club hält die Bundesliga. Ich nehme an, er meint den FC St. Pauli. In Hamburg wird es auch Menschen geben, die das anders sehen. Das wollen wir besprechen gleich auch. Der HSV hat gegen Stuttgart gespielt. Ein herzliches Willkommen an Oke Göttlich, den Präsidenten des FC St. Pauli, 2014 gewählt und am Freitag 50 Jahre jung geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich schätze mal, so etwas wie jetzt, diese Niederlagenserie, hat er auch noch nicht erlebt. Aber er ist erfahren genug, damit umzugehen. Und Yannick Erkenbrecher, unser Sky-Kollege, auch an dich, Yannick, ein herzliches Willkommen. Er glaubt, Borussia Dortmund spielt für langfristige Erfolge zu berechenbar. Auch eine spannende These. Okay, erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was wünschen Sie sich zum Runden? Der 50. ist ja schon so eine Zäsur für viele.
Na, selbstverständlich wünsche ich mir den Klassenerhalt des FC St. Pauli. Sonst müsste ich und würde ich den Job auch nicht machen. Und wir gehen den genauso an, wie wir übrigens schon mal eine sehr lange Niederlagenserie in der zweiten Bundesliga auch mit Trainern zusammen durchgegangen sind. Und damals war es Timo Schulz. Und das ist unser Weg. Und wir wollen mittelfristig was aufbauen, Substanz aufbauen. Und das tut man nicht durch Aktionismus.
Setzt Ihnen diese aktuelle Serie zu, auch im Privatleben?
Naja, es ist auf jeden Fall natürlich ein Thema, womit man sich auseinandersetzt. Und es ist immer schöner, zum Bäcker zu gehen oder Dinge in Hamburg zu machen, wenn man Spiele gewinnt. Und am Anfang der Saison haben wir eine Rekord-Startsaison hingelegt. Und jetzt haben wir eine Rekord-Niederlagenserie. Das sind natürlich beides Amplituden. Und ich finde immer, im Management und im Fußballmanagement geht es immer darum, du musst die Amplituden abschneiden, du musst die Zacken abbrechen, du musst versuchen, die Mitte zu finden, du musst versuchen, sozusagen deinen Weg zu finden. Und deshalb werden wir, wie gesagt, nicht aktionistisch, wenn es besonders schlecht läuft. Genauso wenig, wie wir total euphorisch waren, als wir mal die 3 Spiele 7 Punkte geholt haben.
Ist Trainer Blessin Teil des Problems oder Nein. Teil der Lösung?
Teil der Lösung.
Und wie lange?
So lange, wie alle, und das nehmen wir alle auch wahr, motiviert sind, genau das zu tun, was jetzt ansteht, nämlich diese leidenschaftlichen Auftritte, auch in den paar vergangenen Spielen, die auch verloren gegangen sind. Da waren noch welche dabei, wo es nicht ganz so gut war. Aber solange die Motivation in diesem Team da ist, sehr lange.
Werden wir gleich vertiefen. Ein Hamburger Club hält nach deiner Einschätzung jetzt die Klasse. Ja. Aus deiner Sicht St. Pauli?
Ich muss ehrlich sagen, ich soll ja eigentlich neutral sein als Journalist, aber ich würde es mir aus eigenem Interesse, sage ich ganz ehrlich, wünschen, weil ich würde gerne nächstes Jahr wieder nach München kommen.
Was spricht dafür?
Dafür spricht glaube ich, schon die Struktur der Mannschaft. Und wenn sie das hinbekommen, wieder sich darauf zu besinnen, was sie in der vergangenen Saison stark gemacht hat. Also dieses aufopferungsvolle Kämpfen, extrem disziplinierte Spielen und den Fokus auf die Defensive zu legen und halt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, auch noch schöner zu spielen. Ich glaube, dass sie das dann wieder hinkriegen. Ich glaube, da sind sie auch aktuell wieder auf einem guten Weg. Die zwei Fortschrittchen in den vorangegangenen Spielen, die waren wichtig. Jetzt war es, finde ich, ein großer Schritt gegen Bayern, was die Leistung, aber auch die Leistungsbereitschaft anging. Und von daher geht der Trend schon in die richtige Richtung, muss man sagen.
Warten ja sehr, sehr wichtige Spiele. Sprechen wir zunächst über den HSV, den anderen Bundesligisten in der Stadt, der heute ganz wichtige Punkte, Jannik, eingefahren hat. Ich stelle mal eine These auf. Beide Hamburger Vereine haben die Möglichkeit, die Bundesliga zu halten. Und welchen Wert hat dieser Erfolg heute für den HSV gegen den VfB Stuttgart? Bilder sehen wir gleich.
Ja, ist unglaublich wichtig gewesen für den HSV, zu Hause zu gewinnen. Heimspiel, man darf nicht vergessen, in Unterzahl mit einer gelb-roten Karte am Ende ein ganz kurioses Tor gemacht. Also Stuttgart hat einen Freistoß, 90+4 bei 1-1 an der Strafraumkante und vertändelt den Ball. Und aus dem Konter entsteht dann die Chance für den HSV und die machen wirklich noch das 2-1. Hat, glaube ich, eine unheimliche Bewandtnis und Bedeutung für diesen Club, weil du natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen nach unten auch dich abgesichert hast. Du hast die letzten 5 Spiele nur ein Tor gemacht. Du wusstest nie so richtig, Pausen ist verletzt. Heute trifft Latzel übrigens, musste dann auch verletzt runter. Also diese Position der 9 vorne beim HSV wird nicht einfach in den nächsten Wochen zu besetzen. Aber ich glaube, die Punkte heute geben extrem erstmal Zuversicht und wird dem Club guttun, weil die letzten Wochen ja auch schon wieder viele geunkt haben und gesagt haben, Mensch, irgendwie keine Offensivpower, reicht das für die Bundesliga? Fehlt da Qualität? Das heute gegen Stuttgart war erstmal ein Ausrufezeichen.
Ja, und der Trainer hat ja ganz offensichtlich sich auch mit der Situation auseinandergesetzt und hat heute vorne in der Sturmformation komplett gewechselt, nicht nur Glatzel gebracht. Abstiegskampf ist immer auch Psychologie vor diesem Hintergrund. Mhm. Ein Sieg, der fast mehr wert ist als 3 Punkte für den HSV?
Ich denke ja, noch dazu, wie es entstanden ist. Also steht unentschieden, du bist dann zu 10, hoffst, dass du den Punkt noch retten kannst und dann gewinnst du das Spiel. Das heißt, es sind nochmal 2 Bonuspunkte obendrauf. Und er hat sich jetzt nach langer Zeit entschieden, den Glatzel mal spielen zu lassen. War wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass Pausen jetzt verletzt ist. Und er hat halt mit Königsdörfer, mit Dompe sehr, sehr gute Spieler, die trickreich sind, die Tempo haben. Nur wenn du zu Hause spielst, dann brauchst du einen, der den Ball ins Tor schießt. Und das erste Tor, Dompe und Königsdörfer haben, glaube ich, miteinander 3 Tore, sind tolle Spieler, haben auch großen Wert für die Mannschaft. Nur der Glatzel schießt halt den Ball rein heute und dann bist du 1-0 vorne, dann hast du ein anderes Spiel. Und er hat sich lange dagegen gewehrt, jetzt hat er diesen Schritt gemacht. Leider, wie Sie ja nicht gesagt, muss da raus, hoffentlich nicht zu lange, weil es, glaube ich, wichtig wäre, wenn er nur 1-2 Spiele vor Weihnachten machen könnte.
Ich habe mal gelernt, lasst Bilder sprechen und genau das machen wir jetzt. Hannes Herrmann wird uns jetzt in aller Kürze noch mal auf oder durch dieses Spiel begleiten.
Dem HSV gelingt eine große Überraschung im Volkspark. In Unterzahl gab es ein spätes 2-1 gegen den VfB Stuttgart. Erstmals durfte Robert Glatzel unter Merlin Polzin in der Bundesliga von Beginn an spielen. Und Glatzel lieferte 17. Minute Führungstor. Er ist ein Mittelstürmertyp und in genau dieser Manier erzielt er das 1-0. Der VfB glich dann aber aus zu Beginn der zweiten Halbzeit durch den eingewechselten Dennis Undaff. Nach einem Abschluss von Jamie Leveling zuvor. Das 7. Tor aus den letzten 5 Ligaspielen für Undaff. 10 Minuten vor dem Ende flog Alexander Rössing-Lelesid mit Gelb-Rot vom Platz. Bereits der 5. Platzverweis für den HSV in dieser Saison. Und der VfB schaffte es nicht, in Überzahl noch was nach vorne zu regeln. Stattdessen der HSV in der 90+4 mit Fabio Vieira, der den Siegtreffer erzielte. Es jubelte der HSV und Merlin Polzin.
Und demnächst ist auch ganz schön was los. Andi Lengenfelder begleitet uns heute. Bring es mal bitte auf den Stand.
Ja, ich finde, also man kann zum einen ganz viel Euphorie finden, natürlich von HSV-Fans im Netz, die ihre Söhne teilweise jetzt Fabio wegen Fabio Vieira nennen wollen. Aber ich finde, der Feed, der uns bei X reingespielt wird, den fand ich ganz gut, was so die Dramaturgie dieses Spiels einigermaßen widerspiegelt. Da gab es in der 81. Minute diesen Platzverweis für Rössing-Lelesid und schon an der Mimik, an der Gestik der HSV-Spieler war da zu erkennen, 1-1 kassiert, jetzt ein Mann weniger. Das wären harte letzte 10 Minuten plus X, aber dann kam ja, haben wir gesehen, dieses 2-1 und im Anschluss stellen dann zwei User die Frage, war das der schlechteste Freistoß der Fußballgeschichte zum einen und das ist die mit Abstand dümmste Niederlage, die ich je vom VfB gesehen habe. Also in diese Richtungen gehen die Kommentare im Netz.
Gut, also aus dem Kopf, weiß ich jetzt nicht, ob es der dümmste oder der schlechteste war. Er war jedenfalls nicht zielführend aus Sicht des VfB Stuttgart. Oke, Sie haben auch drauf geschaut. Also definitiv hat der Trick nicht funktioniert und der HSV hat es in Gestalt von Balde und seinem Tempo und danach Vieira dann ausgenutzt. Was haben Sie gedacht, Oke, als Sie diesen vermeintlichen Trick oder die Ausführung genauer gesagt gesehen haben?
Naja, die Ausführung spricht für sich und die Punkte, die der HSV holt, die sind natürlich wichtig für den HSV. Es ist genau das, was wir auch anstreben, den Einerschnitt pro Spieltag hinzubekommen, weil am Ende sind es die 34 bis 36 Punkte, die wahrscheinlich helfen.
Gucken Sie eigentlich immer als erstes tatsächlich nach dem eigenen Ergebnis, das Sie sowieso kennen, auf das, was der HSV gemacht hat? Oder ist das einfach nur ein Konkurrent von mehreren im Abstiegskampf?
Nein, es ist ja immer so, wir haben 4, 5, 6 Teams, immer mal wechselnd. Eigentlich sind es rein wirtschaftlich erstmal nur 2, Heidenheim und St. Pauli. Und dann kommen immer noch 1, 2 Mal dazu. Ich glaube, wir werden uns jetzt so in die Richtung 5, 6 Teams bewegen, um die es nachher gehen wird. Und natürlich guckt man sich die Ergebnisse dieser Spiele ganz besonders an. Genauso wie Wolfsburg jetzt gerade noch spielt, Mainz nachher noch spielt. Das ist natürlich interessant für uns, klar.
Klar. Der Freistoß.
Der Freistoß, ja. Es gibt ja Standardtrainer. Wir lernen ja immer, Standards entscheiden Spiele. Dass es auch in die Richtung gehen kann, haben wir, glaube ich, selten gesehen. Deswegen, das war wirklich einer der schlechtesten Freistoßtricks aller Zeiten. Zumindest in der Bundesliga. Ich habe keinen vergleichbaren auf Lager. Wenn du bei 90+4 um den Sieg spielst und verlierst dann aus der Situation heraus, finde ich unglaublich. Ich würde gerne noch einen Satz zu Robert Latzel sagen.
Erster Freistoß. Ja, weil es ist schon eine Szene, die total markant ist und hängen bleiben wird.
Also ich glaube, die Variante war so geheim, dass selbst der Schütze davon nichts wusste. Für mich sah das eher so aus, eigentlich hat der HSV Freistoß und der Stuttgart spielt den Ball in 16er, damit da irgendwie ausgeführt wird. Also das war näher daran, als nach irgendeinem Freistoß, wie wir ihn kennen.
Vor allem, du hast ja vorher Stiller eingewechselt, du hast Mittelstadt eingewechselt, du hast Undorf eingewechselt, du hast eigentlich gute Spezialisten auf dem Platz. Dass du dann nicht sagst in der Situation, wir machen was Indirektes, wir schießen aufs Tor. Also auf die Idee zu kommen, den Ball da im 16er quer zu spielen, das ist schon...
Und hinten im 16er ist es auch noch mal schlecht verteidigt. Schwierig, dann sind auch noch mal 2 gegen 1.
Absolut.
Als er nach innen zieht, also das ist schon maximal schlecht gelaufen.
Didi schmunzelt immer so viel sagen.
Ja. Nee, es war natürlich dann auch etwas glücklich. Also der Hamburger wieder geht dann durch die Füße vom Stuttgarter Verteidiger. Es war dann auch etwas glücklich. Das kommt dann natürlich noch dazu bei sowas. Ich weiß es auch nicht, wenn man so einen Freistoßtrick das erste Mal macht in der 94. Ja, du hast ja eine Chance, nochmal, ich weiß es nicht, ob es ein direkter oder indirekter Freistoß ist, dann tippst du den mal an, 22 Meter, sie haben ja, Mittelstädt war ja auf dem Feld.
Direkt, der war aus dem Vorder raus.
Ja, so, also, ne? Dann versuchst du das zu machen, wenn er abgefälscht ist. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, lasse ich dahingestellt. Nur wenn du sowas machst, dann musst du ja schauen, dass du 3, 4 Mann hinten hast. Weil für diesen Trick brauchst du ja nur 5 Mann oder 6 maximal, musst du ja schauen, dass 3, 4 hinten sind. Dass, wenn es nicht klappt, dass du zumindest keinen Konter kriegst. Weil das ist natürlich der Supercar. Weil das, so wie es dem HSV helfen wird, das ist natürlich jetzt ein Nackenschlag für die Stuttgarter
Spieler. Und wird Sebastian Hoeneß massiv ärgern.
Ja, natürlich. Jetzt spielen sie, glaube ich, gegen Bochum, wo kalt, und spielen sie, glaube ich, gegen die Bayern. Das heißt, das sind ja Punkte, die du, oder ein Punkt, den du verschenkt hast, oder mögliche 3. Und sowas ist schon bitter.
Umso wichtiger der Erfolg für den HSV und für den Trainer.
Ja, uns war wichtig, dass wir auch im Vorwege des Spiels gesagt haben, wir wollen einen besonderen Moment kreieren. Die Jungs haben wirklich jedem Widerstand dann standgehalten, haben versucht, alles, was in ihnen steckt, dann auf den Platz zu bringen. Und dass uns das natürlich dann mit dem Treffer am Ende gelingt, ist definitiv extrem besonders.
Das ist aus unserer Sicht natürlich extrem bitter. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir, wo wir die Bilder nochmal sehen, natürlich sehen, dass wir eher den Ball wahrscheinlich reinflanken müssen. Der Gegner hat 4 Spieler in der Mauer. Die Überzahl wäre sicherlich da gewesen. Aber es ist, wie es ist. Das müssen wir jetzt akzeptieren. Tut weh. Dafür werden wir jetzt auch ein bisschen was einstecken müssen. Das gehört auch zum Sport dazu. Das Allerwichtigste in solchen Situationen ist, daraus zu lernen.
Natürlich freue ich mich immer über Tore bzw. über erfolgreiche Spiele und auch für Bobby mit der Geschichte, die er in den vergangenen Jahren hier geschrieben hat, ist es was ganz Besonderes. Und nichtsdestotrotz, es geht immer um das Team und es geht darum, gewisse Dinge einfach auf den Platz zu bringen. Da ist er fleißig hinterher, sich auch da den Dingen anzupassen, die für uns wichtig sind. Das hat man auch heute gesehen. Und für mich geht es dann weniger um die Debatte Königsdörfer, Glatze, Pausen, sondern es geht darum HSV und das Team steht im Vordergrund.
Also die Debatte ist in Hamburg sehr vehement geführt worden, wird sicherlich auch vehement weitergeführt werden. Ist es Größe des Trainers, jetzt sozusagen Glatzel spielen zu lassen, oder ist es einfach zu spät gewesen?
Ich glaube, er kam nicht drum herum. Also wenn man so wenig Tore schießt in den letzten Spielen, muss man was ändern. Paulsen ist nicht verfügbar und Glatzel ist halt ein Spieler, der es gezeigt hat, dass er's kann. Und das ist vielleicht auch eine Pointe dieses Spiels, dass dann doch jemand, der halt auch diesen Aufstieg mitgestaltet hat, maßgeblich, dass der dann wieder zum Zuge kommt. Auch jemand, der sich das ja auch verdient hat, eigentlich diese Bundesliga zu spielen, was beim HSV in der Frühphase der Saison meines Erachtens ein bisschen zu kurz gekommen ist, diese Spieler auch von alleine zu lassen. Aber von daher passt es irgendwie, dass es ausgerechnet Glatzel ist.
22 Saisontore vor 18 Monaten, Saison 23/24, Torschützenkönig. Damals wurde geschrieben und es wurde diskutiert, gehört der sogar in die Nationalmannschaft. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Woltemar, da haben Neuner gesucht. Das war der beste Stürmer der zweiten Liga und es war ein Thema vor 1,5 Jahren. Kann der dem DFB helfen? Und jetzt soll er nicht gut genug sein für Bundesliga? Verstehe ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass er öfter die Chance bekommt. Und er hat ja heute gezeigt, wenn auch nur 33 Minuten, dann war er leider verletzungsbedingt draußen. Ich glaube, das ist ein Stürmer, der kann auch in der Bundesliga 8 bis 15 Tore schießen.
Also die Argumentation des Trainers ist immer, dass das Profil nicht perfekt passt. Also er sucht einen Stürmer, der im sogenannten Anlaufverhalten
keine Tore schießt.
Ist er nach hinten losgegangen heute?
Ich wollte einmal meiner Funktion als Moderator und den Gedanken einbringen, den Trainer und den die Verantwortlichen äußern. Also es geht um das sogenannte Anlaufverhalten. Also das Pressen vorne und so weiter, Laufstärke gegen den gegnerischen Aufbau. Da sei Königsdörfer besser und er ist halt schneller. Das ist er auch. Und das passt, so war die Argumentation, besser in die taktische Überlegung zu diesem Zeitpunkt. Jetzt du.
Es gab die Diskussion, als Selke kam, dass man gesagt hat, warum brauchen die den Selke, die haben den Glatzel. Ja, und dann hat er ja Verletzungen gehabt. Und wenn ich dann höre, und ich habe ja Sympathien für den HSV, wurde diese Woche angerufen von einem Journalisten aus Hamburg. Und da sage ich, was ist denn mit dem Glatzel los? Und dann hat er mir das erzählt, was du mir jetzt oder uns erzählt hast. Ja. Und ich frage mich dann immer, wenn ich einen Stürmer habe, der Glatzel, der schießt in jeder Liga Tore. Ja, der schießt vielleicht keine 22 oder 25 in der ersten Liga, aber 10 oder 12 schießt er. Ja, und die brauchst du, dass du in der Liga bleibst. Und wenn ich dann höre, dieses Anlaufverhalten, ja, wenn ich einen Spieler habe, der weiß, wo das Tor steht, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, da muss ich auch schauen, dass ich einen Weg finde, Fußball zu spielen, dass ich den Jungen entlaste. Weil ich will nicht, dass, auch wenn ein Dompe oder ein Königsdörfer, ich will nicht, dass die da 60 Meter zurücklaufen und am 16er Eck oder am eigenen 16er Zweikämpfe gewinnen. Denn die musst du entlasten und du musst denen die Arbeit abnehmen. Und ich sage immer, wenn du 5, 6 Mann hast, die verteidigen, dann muss das reichen. Ja, und natürlich gibt es mal Situationen, wo du unter Druck bist, wo alle mitmachen müssen. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Und wenn ich dann höre, und ich will dem Polzin gar nicht zu nahe treten, weil es ist ja generell heute so, dass bei den Stürmern über das Anlaufverhalten gesprochen wird, bevor sie darüber sprechen, ob sie Tore schießen. Ja, wenn ihr einen habt, der anlaufen kann, trifft aber den Fangzaun nicht, geschweige denn das Tor, dann hat er in der Bundesliga nichts zu suchen. Und deswegen hat es mich gefreut, dass er reinkam heute. Natürlich noch mehr gefreut, dass er nicht den Trainer lügen geschafft, aber dass ihm natürlich gezeigt hat, schau mal her, wenn ich spiele, dann treffe ich. Ja, und die Tore waren ein Problem in den letzten Wochen.
Darf ich einmal dazwischen gehen? Würdest du sogar so weit gehen zu sagen, dass man eher um einen Glatzel herum die Offensive bauen müsste, wenn man den sozusagen als Fixpunkt hat oder hätte?
Also wenn ich höre, dass er ein Anlaufspieler will oder ich weiß nicht, was ein Anlaufspieler ist, einen flexiblen Spieler und dann hole ich einen Paulsen. Ja, der die letzten 2 Jahre kaum gespielt hat, der im Spätherbst seiner Karriere ist, wo du für eine Mannschaft spielst, die natürlich öfter mal unter Druck ist, der in Leipzig kaum mehr Tore geschossen hat. Und ich habe einen Glatzel da, also die Verpflichtung habe ich nicht verstanden. Aber natürlich musst du, wenn du so einen Spieler hast, schauen, dass du eine Mannschaft um den baust, wenn er dein erster Stürmer ist. Jetzt ist er der erste Stürmer, weil der andere verletzt ist. Und den Selke, den wollte man halten, hat man nicht gehalten. Deswegen hat es mich gewundert, dass er so lange nicht gespielt hat. Nur, er hat natürlich heute die Werbung für sich gemacht. Hoffentlich ist er nicht zu lange weg, weil es natürlich wichtig wäre, dass er jetzt mal in Lauf kommt, dass er vielleicht noch 1, 2 Spiele vor Weihnachten macht.
Ist der angeschlagen betrifft. Raus, ne?
Ja, und deswegen, du musst einen Weg finden. Und das ist in St. Pauli nichts anderes wie in Heidenheim oder in Hamburg. Selbst wenn du unten drin stehst und unter Druck bist, du musst schauen, dass du deine kreativen Spieler entlastest, ja, so weit es geht. Ja, und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du ein Problem bekommen.
Er hat über 80 Tore für den HSV gemacht. Hat die letzten Jahre immer getroffen. Bin voll bei Didi. Ist 1,93 groß, hilft dir bei Standards. Hat eine Wucht, hat eine Persönlichkeit. Also der hilft Hamburg auf Sicht. Und den musst du eigentlich stark machen. Den darfst du nicht kleinreden. Weil was passiert, wenn du einen Stürmer kleinredest? Dann wird es nicht besser. Also gib ihm die Möglichkeit, gib ihm die Chance. Und ich glaube, so ein Glatzer, wenn er fit ist, dem würde es auch mal gut tun, 5-6 Mal in Folge in der Startelf zu stehen und sich dann mal wirklich bewerten zu lassen. Reicht das für die Bundesliga oder tut es das nicht? Wenn du immer nur 6 Minuten spielst als Einwechsler oder mal 30 jetzt bis zu einer Verletzung, dann kannst du eigentlich nie wirklich...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Von dir selber danach einfordern, habe ich das Niveau oder habe ich es nicht? Der braucht erstmal Vertrauen und ich glaube, er zahlt es zurück.
Wie verfolgen Sie diese Diskussion?
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil wir sind wieder bei den Ausschlägen. Ne? Vor 1,5 Jahren Nationalspieler oder angehender Nationalspieler vielleicht. Und er ist einfach jemand, der natürlich Tore schießen kann. Auf der anderen Seite, ein Trainer hat eine Idee. Und diese Idee auch des HSV ist unter Umständen eine von diesen 6 Mannschaften, die um den Klassenerhalt mitkämpfen wird. Die Idee muss schon auch sein, über eine defensive Stabilität am Ende möglichst wenig Gegentore zu bekommen.
Die Idee muss aber auch sein, nicht nur mitzuhalten, sondern auch mal Sieger einzufahren.
Ich muss jetzt auch nicht Herrn Polzin sozusagen in Schutz nehmen, aber ich möchte schon immer mal so ein bisschen auch die Gegenposition einnehmen, wenn du dann jemanden vorne drin hast, und das will ich ja gar nicht Herrn Glatzel zuschreiben, weil er ist ein hervorragender Stürmer, aber jemand, der defensiv viel mitarbeiten kann, und das ist die Idee des gesamten Teams. Und ein Trainer hat dann eine Idee und diese Idee ist sozusagen ja auch, bisher muss man ja sagen, auch anständig aufgegangen. Der HSV kann ja nicht unzufrieden sein mit der Punktausbeute, die er jetzt sozusagen hat. Natürlich auch nochmal durch die 3 Punkte heute, durch ein Tor von Glatzel. Aber man muss auch Trainern diese Ideen lassen, diese Beständigkeit, diese Kompaktheit irgendwie herzustellen. Und deshalb bin ich jetzt nicht für oder gegen Glatzel oder für oder gegen Polzin, sondern es geht einfach nur darum, wir müssen diese Debatten immer mal so ein bisschen einordnen und nicht immer, alles ist gleich gut oder alles ist gleich schlecht.
Machen
der
wir
HSV
auch.
Ist auf einem guten Weg.
Ja. Deswegen habe ich ja auch die Argumentation des Trainers mit eingeflochten. Genau. Und Glatzel, das kann man auf alle Fälle festhalten. Und damit sollte man, glaube ich, auch dann den Strich dahinter machen. Hat sich permanent total seriös, total professionell verhalten. Hat sich in keiner Weise beklagt. Hat immer versucht, Leistung zu bringen. Auch beim Pokal in Heidenheim den Elfmeter verwandelt. Heute hat er für den HSV sportlich wichtig das 1:0 erzielt. Der HSV hat gewonnen. Der VfB Stuttgart ärgert sich. Und wir sprechen über den FC St. Pauli. Kurz nochmal. Bevor wir uns dann noch mal anschauen, was gestern in München passierte. Wie dramatisch ist die Situation jetzt? 9 Niederlagen ist die eine Sicht darauf. Die andere ist, dass ja die anderen immer noch zumindest erreichbar sind, auch wenn ihr jetzt auf den Abstiegsplatz gerutscht seid. Ne?
Ja. Dramatisch. Man muss immer so aufpassen mit dem Vokabular. Ich finde sie
wie
schon
brenzlig.
Ja, ich finde sie schon brenzlig, prekär, wie auch immer, muss man eindeutig sagen. So viele Niederlagen am Stück, das ist ein Brett und das macht auch was mit einer Mannschaft und das spürt man auch bei den Spielern. Das geht nicht spurlos an denen vorbei. Und natürlich gibt es ein paar Argumentationen auch von handelnden Personen da, die das im größeren Kontext sehen. Das ist die eine Sache, die ganze Zeit zu verlieren und immer das Gleiche erzählen zu müssen nach Spielen, ist was anderes. Das kann auch zermürben. Das ist sehr schwer, unter der Woche Freude zu finden oder positive Erlebnisse. Die muss man sich da sehr, sehr hart erarbeiten. Ich glaube, dass diese Tabellenkonstellation für St. Pauli noch ganz gut ist, weil dieser Punktedruck noch nicht so da ist. Der ist jetzt an diesem Spieltag, brauchen wir nicht drum herum reden, der ist jetzt enorm gestiegen.
Ja, jetzt kommen ja Köln und
genau.
Heidenheim, Pokal so. Kommt auch, aber ja. Köln,
St. Pauli ist Mainz. 9 Niederlagen am Stück oder 8 vorher, da würde man denken, da ist jemand dann vielleicht abgeschlagen am Tabellenende. Das ist nicht passiert. St. Pauli hat das Polster des verdient guten Saisonstarts noch gehabt. Das ist nun aber aufgebraucht, muss man sagen. Jetzt muss die Mannschaft dringend wieder ins Punkten kommen. Sehr dringend.
Ja. Und sie hat sich gestern, Stefan Graf, sehr, sehr gut verkauft, aber mit einem bitteren Ende.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es war ein bitterer Nachmittag.
Wie brutal kann Fußball sein?
Na, brutal.
Für den FC St. Pauli.
Oma Kimmich.
Nein.
Und da ist der Tor!
Das ist bitter.
Ein Moment für Alexander Vlasin, der vielleicht noch mal mehr wehtut nach diesen mehr als 90 Minuten.
Man kann sie nicht die ganze Zeit weghalten und dann kommt so eine Flanke von außen und da war man unaufmerksam. Ist sehr, sehr ärgerlich und es tut richtig weh.
Diese späte 1:3 Niederlage bei den Bayern, nach der Alexander Vlasin seiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen kann.
Oh, die haben heute alles reingeworfen, also das ist gelebt.
Jetzt wird er wieder gesucht, Andreas Mutonji.
Haben sich abgefeiert, sind reingerutscht, haben Blocks gesetzt.
Waren knapp dran, endlich unsere Serie, ja, dass die endlich reißt. Und jetzt stehen wir hier mit 0 Punkten.
Ja, hopp.
Die 9. Niederlage in Folge.
Wir können jetzt hier lamentieren, wir können alles sagen, wie scheiße es ist.
Nach extrem.
Kedira zum Zweiten und da ist der Ball im Tor.
Harten Wochen.
Ich wäre schlecht beraten und bin auch nicht der Typ allgemein, da letzten Endes mit so einem Brutalface dann rumzulaufen. Dass ich die Situation nicht toll finde, ist klar.
Doch auch bei einem Club, der sicher anders ist als viele andere Bundesligisten, steigt mit jeder Niederlage der Druck. Auch völlig klar.
Letzten Endes wissen wir doch alle, wie das Geschäft ist. Aber es geht hier nicht um Durchhalteparolen und es geht jetzt auch nicht um mich, sondern es geht um den FC St. Pauli, wie wir mehr oder weniger so in die Spur wieder kriegen, dass wir das Ziel, das wir am Anfang hatten, nicht aus dem Auge verlieren.
Vielleicht liegt ja im Anfang der Ursprung so mancher Probleme. Vielleicht hat man sich ein bisschen blenden lassen von 7 Punkten.
Der FC St. Pauli gewinnt beim Hamburger SV.
Aus den ersten 3 Spielen.
Wichtig ist, diesen Bann zu brechen. Das geht nur zusammen, ja, und das geht nur im Verbund und mit einer Überzeugung. Und wenn wir die nicht an den Tag legen, dann wird es auch schwierig, aber die habe ich.
Manchmal kann man selbst aus Niederlagen an Überzeugung gewinnen. Und das gestern in München war so eine. Für Alexander Vlasin und den FC St. Pauli.
Ohne Schmunzeln gefragt, finden Sie nach so einer Niederlage in den Schlaf?
Ja, sehr. Ja. Also wirklich, ist überhaupt kein Problem. Ich habe immer irgendwann mal gesagt, wenn ich aufgrund des Jobs nicht mehr in den Schlaf finde, dann muss ich mir was anderes überlegen. Mhm. Und das kriege ich sehr gut hin. Ich weiß, dass es Andreas Bornemann manchmal etwas anders geht. Aber es ist tatsächlich so, wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie umstoßen. Wir sind ein Herausforderer in dieser Liga. Wir lieben diese Liga. Wir möchten in dieser Liga bleiben. Wir möchten nochmal nach München kommen. Wir möchten auch weiter nach Dortmund fahren. Und wir haben auch richtig Bock, das miteinander zu schaffen.
Einmal kurz eingeflochten, geht jetzt weg vom Sportlichen, kann man nicht sehen. Aber Sie haben unten den linken Fuß verletzt. Das hat aber nichts mit der aktuellen Misere zu tun. Wie ist das passiert?
Nee, es ist vergleichbar. Ne? Es ist irgendwie so ein bisschen, es passieren ein paar Dinge. Im Sommer ein bisschen Vorverletzungen und so weiter. Und dann macht es auf einmal, nur beim Gehen, macht es Knack. Und jetzt ist aber auch genauso wie so ein Rekonvaleszenzprozess. Beim FC St. Pauli, es muss langsam wieder zusammenwachsen, wenn es wieder zusammenwächst.
Es hat einfach auch Knack gemacht, also keine Heldengeschichte, sondern einfach Knack gemacht.
Es hat einfach Knack gemacht, genau. Und das ist eben jetzt auch nochmal, vielleicht ist das ein bisschen der Spirit und das Sinnbild für die nächsten Wochen. Ja. Knochen wächst zusammen und auch die Überzeugung miteinander steigt.
Schöne Metapher.
Ja. Also Knack gemacht, ich kann aber nicht so warum. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Stimmungslage bei St. Pauli in den letzten Wochen gewesen.
Genau, es müsste wieder Klick machen, aber es hat Knack gemacht. Genau. Wann hat diese, nennen wir es jetzt mal sportlich, Niedergang, Absturz, wie auch immer, 9 Niederlagen am Stück rechtfertigen schon, dass man auch Superlative gebraucht. Wann hat das begonnen? Kann man das überhaupt festmachen?
Das ist schwer zu sagen. Ein Stück weit würde ich sagen, im Sommer.
Oder mit dem Sieg im Derby?
Nee, damit noch nicht. Also mit dem guten Saisonstart würde ich schon sagen. Also es ist ein Puzzleteil. Ne? Das ist, wir suchen ja immer so diesen einen Grund oder vielleicht irgendwie drei. Am besten, man muss sie aber maximal an einer Hand abzählen können. Ich glaube, bei St. Pauli ist es tatsächlich so, dass irgendwie so ein bisschen unsexy, vielleicht auch unbefriedigend, aber dass es ganz viele Gründe auf Mal sind. Also ich würde sagen, bestimmt zweistellig. Da kommt ganz viel zusammen. Verletzungssituation zum Saisonstart. Man hat eine starke Defensive, die zweitbeste Defensive der vergangenen Saison und muss die permanent eigentlich umbauen. Darüber wurde nicht so viel geredet, weil der Trainer darüber nicht so viel gejammert hat und die Spieler halt auch nicht. Das machen die seit Jahren nicht. Das ist aber Fakt. Du musst zu 100% funktionieren in diesem Mannschaftsteil. Wenn du da zu 95% funktionierst und auf Mannschaften wie Stuttgart triffst oder jetzt Bayern auch mit der individuellen Qualität, dann wird es da einfach schwer, Spiele zu gewinnen oder überhaupt ins Punkten zu kommen.
Es ist aber auch so, dass St. Pauli, das ist dann anders als beim HSV, ich fand, durchaus nachvollziehbarerweise versucht hat zu sagen, wir wollen jetzt uns auch weiterentwickeln, wir wollen fußballerisch weiterkommen. War das aus jetziger Sicht ein Tick zu früh und ein bisschen viel gewollt?
Ich glaube, die Frage ist, wie ist das aufgenommen worden im Kader und in Teilen des Kaders? Wenn man den nächsten Schritt machen will, das klingt immer so schön und das sollte ja jeder. Ne? Es ist ein ambitionierter Sportler und das sollte ja auch der eigene Anspruch sein, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich glaube, der Ansatz war völlig richtig. Die Frage ist, man darf da nicht vergessen, dass dieser erste Schritt dafür immer noch gemacht werden muss. Der darf nicht übersprungen werden. Und da sind wir wieder bei Intensität, Laufbereitschaft, Leidenschaft, Zweikampfhärte, die Überzeugung, da reinzugehen, das eigene Tor mit aller Macht zu verteidigen. Das sind irgendwie so Trainer Sätze, aber die sind halt wichtig. Die kennzeichnen das Spiel des FC St. Pauli. Ohne das wären sie letztes Jahr nicht in der Liga geblieben. Und das ist ein Stück weit wirklich auch zu Prozentpunkten verloren gegangen. Ich bin der Meinung, St. Pauli muss 100% erreichen und hat dann die Chance, realistisch gesehen, in dieser Liga in einem Drittel der Spiele zu punkten, vielleicht zu gewinnen. Damit sind wir genau bei den 33 Punkten rechnerisch. Wenn man mit 95% das schafft, dann wird man sofort absteigen. Also wenn man die 95% erreicht in diesen Spielen.
Janik, 95% von 33?
Boah. Das ist Dreisatz, ne?
Weniger.
29
weniger.
Oder sowas, 30. Ja, beim FC St. Pauli kommen schon viele Sachen zusammen. Klar, ich finde, so ein Philipp Treu, der ist nicht zu ersetzen. Der war einfach außergewöhnlich gut. Der ist einfach nach Freiburg zurückgegangen. Der fehlt der Mannschaft. Das Gerüst ist eben, dadurch, dass auch Wahl verletzt war, dass Smith sich jetzt mal die Zähne hat ziehen lassen. Du hast das Gefühl, es gibt immer wieder ein bisschen Baustellen, gerade in dieser Abwehr. Ich glaube, dass du auch so ein bisschen an der eigenen Erwartungshaltung gerade scheiterst oder darüber stolperst, weil letztes Jahr diese Trumpfkarte war diese Defensive. Das war Wahnsinn. Und dann kommt ihr aus der Sommerpause, macht 3 Tore gegen Dortmund, holt noch späten Punkt, gewinnt das Derby, schlagt nach 0-1 dann auch Augsburg, startet mit 7 Punkten. Alle sagen, die spielen ja fußballerisch super. Du kannst auf diese Defensive jetzt aufbauen, hast eigentlich ein Fundament, jetzt spielst du noch plötzlich tolle Spielzüge, hast eine super homogene, funktionierende Mannschaft. Und dann war so ein bisschen Stecker gezogen. Ich glaube, dass der Transfer von Kars nicht gut war zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise. Weil ich glaube, du hast das Gerüst verändert, dass du Tunji so ein bisschen auch vielleicht das Vertrauen genommen hast, was am Anfang da war, weil er wusste, ich spiele, ich habe die Gelavogi-Rolle. Der hatte ja am Anfang, es gab eine Statistik beim HSV-Spiel, hatte er nach 15 Minuten so viel intensive Läufe und Sprints wie ein Durchschnitt normaler Stürmer nach 90 Minuten. Also du hast das Gefühl gehabt, dieses Gerüst am Anfang war super. Und dann kam eben so ein bisschen, es hat so ein bisschen gebröckelt. Kars hat nicht richtig reingepasst, hat immer noch kein Tor gemacht, obwohl er letztes Jahr 21 Tore für Magdeburg gemacht hat. Das hat nicht funktioniert, dann ist Treu eben weg, dann hast du in der Abwehr ein paar Baustellen gehabt und dann wird der Turm natürlich immer höher. Du verlierst 3-mal, du verlierst 4-mal, du verlierst 5-mal, jetzt hast du 9-mal verloren. Der Turm, finde ich, ist riesig. So, und wie kriegst du den jetzt zum Einreißen? Jetzt kommen 3 Spiele.
Durchsiege. Ich will die noch mal mit reinnehmen.
So. Ja, ich glaube schon, dass das Derby eine große Rolle gespielt hat, weil sie haben ja den HSV da im eigenen Stadion vorgeführt. Ja, das war ja ein Klassenunterschied. Und ich habe mich auch dazu hinreißen lassen, dass ich gedacht habe, boah, für den HSV, also du steigst natürlich am 3. oder 4. Spieltag nicht ab, aber das wird eine lange Saison. Und die Spieler, auch wenn sie, oder die Verantwortlichen, auch wenn sie mal sagen, nee, wir lesen keine Zeitung, gerade wenn du gewinnst, schaust du lieber mal rein, als wenn du verlierst. Ja? Und dann haben natürlich alle die Paulianer abgefeiert, auch zu Recht, weil sie ein herausragendes Spiel gemacht haben. Ja? Und wie sie ja nicht gesagt, die Defensive war das der Grund, warum sie letztes Jahr in der Liga geblieben sind, haben, glaube ich, die zweite oder dritte wenigsten Tore kassiert, was ja für einen Aufsteiger Wahnsinn ist. Und ich habe mich auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, nach dem Derby, weil als Aufsteiger im zweiten Jahr bist du noch ein halber Aufsteiger. Aber da waren die für mich ein vollwertiges Mitglied, weil sie die Defensive hat so ausgesehen, die haben sie behalten und haben vorne unheimlich interessante Spieler dazu bekommen und haben da wirklich eine sehr gute Offensive und haben nach vorne auch richtig, richtig gut Fußball gespielt, den Ball laufen lassen. Ja, und dann wenn du halt einen Schritt weniger machst, das können vielleicht die Bayern machen, das kann keine andere Mannschaft. Und dann verlierst du 1-2, dann fängst du das Überlegen an, dann kommen die Selbstzweifel und auf einmal bist du in der Spirale drin, wo du unheimlich schwer wieder rauskommst. Deswegen musst du enger zusammenrücken. Jetzt haben sie Spiele, natürlich andere Spiele wie bei den Bayern, wo sie möglicherweise auch mal das Spiel machen müssen, weil es ist irgendwo einfach, gegen die Bayern gut zu spielen, weil du nur zerstören musst. Ja, wenn jetzt die Kölner kommen in Heidenheim, dann musst du vielleicht mal ein Spiel machen. Das ist was anderes. Ich glaube aber, mit dem Material, das sie dieses Jahr haben, sind sie besser in der Lage als letzte Saison. Und wenn sie diese defensive Stabilität wieder bekommen, dann werden sie auch wieder ihre Punkte
holen.
Und übrigens hat Heidenheim letztes Jahr nach 5 Spielen 10 Punkte gehabt.
Ja, Balance ist das Zauberwort. Ja, und wir haben genau zugehört. Didi hat zweimal gesagt, er hat sich zu etwas hinreißen lassen. Ne? Also,
Nein, Karol Metz
kommt demütig. Also, jetzt haben wir mal so ein paar Meinungen und Ansätze zusammengetragen. Was glauben Sie?
Ich finde beide total spannend, weil beide haben tatsächlich auch in ein paar Punkten vollkommen recht, weil das Thema Philipp Treu, das ist ein super Spieler und du kannst es als mit der wirtschaftlichen Kraft des FC St. Pauli, kannst du so einen Spieler, der am Ende den nächsten Schritt machen will und hüpfen will, vielleicht auch, Stichwort Robert Glatzel, irgendwann mal angehender Nationalspieler auf einer Außenbahn sein kann, den kannst du nicht halten. Das ist dann so und ehrlicherweise, wir haben Philipp Treu viel zu verdanken. Den kannst du ja nicht einfach festhalten. Das ist immer so eine landläufige Meinung. Ja klar, Philipp bleibt doch einfach da, ist doch dufte hier. Geht nicht. Und das ist, geht aber auch im Guten. Also wir lassen ihn im Guten gehen, weil er uns viel gute Sachen gegeben hat. Und dann gibt es natürlich Stichwort Weiterentwicklung. Wie entwickelst du eine Mannschaft weiter? Und was gibt es damit dann vielleicht auch verbunden für unterschiedliche Reaktanzen da drauf? Dann musst du wieder das Thema, wir sind der FC St. Pauli, Zusammengehörigkeit, obwohl du ein bisschen an der Balance schraubst, ein bisschen auch Weiterentwicklung, neue Spieler hinzuzuholen, die eine Geschwindigkeit mitbringen, die interessante Perspektive mitbringen, wo dann vielleicht aber auch der ein oder andere etwas etabliertere vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt, oh, bin ich eigentlich noch so gefragt, wie ich gefragt bin. Es gehört zum Fußball dazu. Das wird moderiert, das wird auch angegangen. Das hat hervorragend in der Sommerpause.
Das heißt aber schon, dass es in der Gruppe ein bisschen geknirscht hat.
Naja, das sind einfach ganz normale Tendenzen. Das ist in jeder Mannschaft doch so, wenn jetzt zum Beispiel auch in Stuttgart heute 7 Spieler nicht spielen und du verlierst dann ein Spiel gegen den HSV. Ich glaube, da sind einige, die sagen, oh Mann, war jetzt nicht ganz glücklich, dass ich nicht in der Startelf stand.
Einmal festgemacht, was Yannick eben auch in die Runde geworfen hat. Warum funktioniert denn jemand wie Kars, der doch einiges Geld für St. Pauli-Verhältnisse gekostet hat, noch nicht? Obwohl in der vergangenen Saison über 20 Tore erzielt.
Das ist auch wieder ein ganz interessanter Punkt. Martin Kaas ist ein hervorragender Stürmer und muss und wird uns auf Vertragslaufzeitsicht natürlich helfen. Dass er unmittelbar, spät verpflichtet, nicht sofort jetzt im System angekommen ist und sofort hier 5, 6, 7 Tore in den ersten 10 Spielen schießt, das ist auch klar.
Ihr habt es doch anders erwartet, oder? Ich meine, wenn du einen holst, der in der zweiten Liga eigentlich für Tore steht.
Nein, aber es geht immer um eine Entwicklung. Dürfte
ja keine holende Anlaufzeit.
Pass auf, ein Hutonji, der mit den Sprintwerten und mit den, was du auch sagst, mit den Anläufen und Tempoläufen in der Zeit, das ist zum Beispiel jemand, ein Spieler, den kann der FC St. Pauli mit der Wirtschaftskraft nur leihen. Den können wir nicht verpflichten. Wir müssen schon an in 12 Monaten, in 16 Monaten und so weiter denken, wo entwickeln sich beim FC St. Pauli junge, interessante Spieler weiter und haben eine Perspektive, wollen sich in der ersten Liga zeigen, weil sie aus der zweiten oder dritten Liga kommen, mit diesen Spielern, die diesen Biss haben, zu sagen, ey, ich will Erstligist werden. Mit denen wollen wir die Klasse halten, die wollen wir weiterentwickeln. So wie Philipp Treu den Weg von Freiburg zu St. Pauli bewusst gegangen ist, weil er gesagt hat, ich komme bei Freiburg noch nicht ganz so ins Spielen, bei St. Pauli kann ich richtig Gas geben und dann wechselt er wieder zu einem Nächsten. Das ist inzwischen der Profifußball. Wir müssen uns auf diese individuellen Dinge sozusagen der einzelnen Spieler auch einlassen. Die müssen als Gruppe vernünftig funktionieren. Wir haben dafür einen hervorragenden Trainer und Sportdirektor, der diese Moderation sozusagen auch übernimmt.
Aber ich da einmal dazwischen, weil ein Trainer wird, das ist eben Profifußball, schon an den Resultaten gemessen. 9 Niederlagen jetzt am Stück. Wie nimmst du ihn wahr? Ist er in irgendeiner Form empfindlicher geworden oder geht er da so durch, wie er auch in der vergangenen Saison agiert hat?
Ich würde schon sagen, dass er empfindlich ist. Das war aber in der vergangenen Saison auch schon. Also da ist er kämpferisch bei Kritik. Und wenn man ihn in der Emotion irgendwie so erwischt, dann merkt man das auch nochmal. Ist aber auch okay. Also das ist danach meistens auch irgendwie bereinigt.
dass der Druck zunimmt, ist ja irgendwie klar. Dass Dinge, wenn Dinge nicht aufgehen, die man sich überlegt, man verändert was, das klappt schon wieder nicht. Das wird dann hinterfragt, dass man da irgendwie nicht der gute Launebär dann ist und seine Witzchen macht. Das ist ja irgendwie auch klar. So, ich finde, dass er jetzt gerade in den letzten 3 Spielen, hat auch damit zu tun, glaube ich, dass die Auftritte wieder mehr so waren, wie er sich das vorstellt, dass er da schon wieder ein bisschen auch, sag ich mal, von seiner Gemütslage ein bisschen stabiler wird.
Sie haben gesagt, zu Beginn der Sendung, Blessin sei Teil der Lösung. Wie lange, wenn jetzt weitere Niederlagen folgen sollten, können oder wollen Sie an ihm festhalten?
Ja. Also um das noch mal ganz deutlich zu machen, der FC St. Pauli hält dann die Klasse, wenn alle Protagonisten Hunger haben. Und ich nehme überhaupt nicht wahr, und das gilt für Spieler, ob das nun ein Philipp Treu war oder eben jetzt ein Pirka sozusagen unbekannt aus der polnischen Liga kommt, hervorragendes Spiel gestern gemacht, ist. Und dasselbe gilt für einen Sportdirektor, einen Präsidenten und einen Trainer. Wenn der Hunger da ist, Erfolg haben zu wollen, dann sind wir richtig bei St. Pauli aufgestellt. Wir haben Hunger, wir haben Ambitionen und da werden wir auch nicht mit aufhören. Wenn irgendwo der Hunger dann vielleicht oder die Motivation übersetzt vielleicht nicht ganz gegeben ist, dann muss man natürlich mal überlegen, ist da irgendwas, wo man dran dreht? Und man kommt wie in jedem Verein immer auf dieselben Fragen. Ist es Trainer, ist es Team, sind es die Module, die einzelnen Abstimmungen, die Moderation? Und bei uns ist ganz klar, Alexander Blessin hat nach Fabian Hürzeler dieses Team übernommen, hat es in der Klasse gehalten, hat dieses Team in den ersten 3 Spielen zu einem Rekord sozusagen Saisonstart gebracht, ist jetzt ein Trainer mit einer Rekordniederlagenserie. Aber wir sehen, dass sozusagen die Themen mehr Stabilität auch langsam fruchten. Und auch übrigens Niederlagen wie gegen Leverkusen. Es war eins der besten Saisonspiele in der ersten Liga, die der FC St. Pauli je gemacht hat.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, wenn all das, dieses Thema Motivation beispielsweise durchgehend erhalten wird, dass Sie mit ihm auch in die zweite Liga gehen würden?
Also wir zweifeln nicht an Alexander Blessin und wir zweifeln auch nicht an anderen Protagonisten und Spielern, wenn sie sagen, wir wollen hier Erfolg haben, wir wollen uns zeigen, wir wollen uns auf dem höchsten Level zeigen. Und dann kann es beim FC St. Pauli auch dazu führen, dass man sagt, vielleicht muss man mal einen Schritt zurückgehen, um aber gleich die nächste Startrampe wieder zu bauen und dann nicht irgendwie runter zu segeln, sondern dass man eben immer diesen Hunger, diese Ambition und darauf aufbauend hat. Und der FC St. Pauli, wenn er sich entwickelt, da kann auch passieren, dass man einen Schritt zurückgeht. Aber an den denken wir jetzt nicht, weil wir nicht weit weg sind und hier abgeschlagen hinten dran sind.
Also wenn Erik ten Hag das jetzt hören würde oder zuschaut, dem kommen wahrscheinlich die Tränen. Da bricht in Tränen aus und fängt an zu heulen.
Ich glaube,
die Welt nicht mehr ist. Ja, so ein Plädoyer nach 9 Niederlagen hätte er sich vielleicht auch gewünscht.
Aber wir sollen differenziert unterwegs sein. Das versuchen wir auch. Mein Eindruck übrigens von Blessin, dass er immer noch steht. Und trotzdem natürlich, irgendwann brauchst du Ergebnisse, sonst hältst du das vermutlich gar nicht durch. Was ist, wenn er zu Ihnen käme und sagen würde, Präsident, ich weiß jetzt nicht, wie ihr zueinander oder wie ihr miteinander redet, erlöse mich oder es ist besser für den Club, ich trete zurück?
Ich bin mir ganz sicher, Alexander Blessin sucht als erstes, und das ist auch richtig so, das Gespräch mit Andreas Bornemann, weil das sind die beiden, die am immer unmittelbar tagesaktuell zusammenarbeiten. Und das wird, so wie ich das alles jetzt einschätze, in den letzten Wochen nicht passieren.
Ist aber ein guter Punkt, weil ich glaube auch, dass das wahrscheinlichere Szenario ist. Mhm. So wie ich Alex Blessin kennengelernt habe, auch mit der Gradlinigkeit und auch schon so mit der Selbstkritik, die man ihm manchmal auch so anmerkt, dass ich mir das vorstellen konnte, was er sagt. Ich habe vieles versucht, wenn ihr der Meinung seid, dass eine andere Lösung jetzt die bessere ist, also den Ball quasi dann der Vereinsführung oder der sportlichen Leitung zuspielt, dass das wahrscheinlichere Szenario ist.
Du musst ja das Ganze sehen. Wenn sie das erste Spiel gewonnen hätten und die 4 Punkte jetzt in den letzten 5 Wochen gewonnen hätten, dann hätten wir ja die Diskussion nicht. Deswegen musst du ja das Gesamte sehen. Was haben sie jetzt Punkte nach 11 oder 12
Spielen? Aber Didi, ganz ehrlich, wenn du andere Vereine beurteilst, fängst du es auch nicht an, irgendwie rumzudrehen. Jetzt sind 9 Spiele am Stück verloren worden.
Ja, aber die sind ja nicht abgestanden. Also es gibt ja gar keinen Grund zur Panikmache. Ja? Und haben ja die viele Große schon gespielt jetzt.
Und es geht und auch immer um den Zeitpunkt der Niederlagenserie. Ja, aber
es geht jetzt um diese 3 Spiele. Also du musst aus diesen 3 Spielen eigentlich 5 Punkte, eher 7 holen. Diese 3 Spiele und dann ist Weihnachten. Und dann musst du dich zusammensetzen. Das musst du, glaube ich, schon machen. Weil ich glaube, wenn du jetzt wirklich Köln, Heidenheim, Mainz wieder vergeigst und stehst dann mit 12 Niederlagen unterm Baum, dann ist die Situation noch mal ganz anders, als sie heute ist.
Ich, ich,
glaube,
meine These.
Ganz klar ist auch, dass mir ist es wichtig, wir entscheiden das nicht und wir haben da auch keine Präferenz. Es gibt Vereine, denken wir an Freiburg beispielsweise, die haben gesagt, wir gehen mit einem Finke, mit einem Streich auch in die zweite Liga. Das kann durchaus ein Modell sein. Es hängt halt davon ab, wie dann auch Blessin letztlich mit der Situation umgeht und dennoch Ergebnisse im Profifußball, das haben wir jetzt oft genug gesagt, sind eine harte Währung. Und jetzt fragen wir nach bei Andi, was sagt das Netz zum Trainer?
Es gibt auf jeden Fall keine Anti-Blessin-Stimmung, ganz im Gegenteil, schon auch überraschend stark gewertet. Zum einen, es tut richtig weh, hat er gestern nach der Niederlage der Späten in München gesagt. Ich glaube, das ist so die Überschrift nicht nur für gestern, sondern für die letzten Wochen. Und dann wollten wir von euch, von Ihnen wissen, auf unserer skysport.de Insta-Seite, sollte St. Pauli an Alexander Blessin festhalten? Und ja, stimmen 69%. Also wenn man diese 9 Niederlagen berücksichtigt, finde ich das schon bemerkenswert starken Wert. Und auch wenn man sich die Kommentare durchliest, ist eigentlich nichts zu finden, was so gegen den Trainer oder gegen Alexander Blessin geht. Ganz großen Respekt heißt da zum einen an St. Pauli. Die haben uns alles abverlangt. Genau das sollten sie für die nächsten Spiele mitnehmen, diese Mentalität. Wir haben es besser gemacht als manch andere Vereine. Und Kopf hoch, Alex, wir reißen das Ding noch rum. Das sind so die Reaktionen, die ich euch mitgeben kann.
Mensch, das klingt doch nach St. Pauli. Ne?
Naja, also ich meine, es sind mehr Prozent, als Aki Watzke als Präsident bei Dortmund erhält. Also ich meine, da muss man doch, da können wir doch dicke daran festhalten.
Aber das ich glaube, den Satz, den können wir jetzt nicht toppen. Also Aki Watzke wird dafür sorgen. Auch hier bin ich wieder der Moderator und wird es versuchen, im Laufe der Jahre seine Zustimmungswerte auch im e.V. zu erhöhen.
Ja,
können wir das
wunderbar.
So sagen?
Ja. Da bin ich mir sogar
also,
sicher.
Aber, das, aber das ist schon interessant. 70% fast sagen, am Trainer festzuhalten und so weiter. Und es gibt inhaltliche Gründe dafür.
Aber wir sind ja doch nicht, wir sind doch nicht tatenlos. Wir gucken uns doch auch jeden Tag alles an. Das ist doch, das gehört doch dazu. Und nochmal, es sind so viele Faktoren. Das Team miteinander, das Trainerteam miteinander, die ganze sportliche Führung, der gesamte Verein. Wie agieren wir zusammen? Wie stehen wir da? Das ist das Wesentliche. Wie fest sind wir? Und wir sind wirklich fest davon überzeugt, dass wir die Qualität erhöht haben in diesem Team, dass wir die Chance haben, auch nach 9 Niederlagen mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und übrigens auch andere, die da unten drin stehen, jetzt nicht auf einmal das Blaue vom Himmel spielen und auch mal 6-7 Spiele vielleicht verlieren können.
Und der Wettbewerb ist auch härter geworden, ne? Mit dem HSV und mit Köln drin. Das ist schon auch eine andere Situation, finde ich,
als in der Vorsaison. Heidenheim hat auch gewonnen, klar.
Genau so. Und da muss man natürlich die Punkte sehen. Da würde ich auch die zustimmen. Man muss ja irgendwie gucken, sieht das von der Punkteanzahl dramatisch aus? Finde ich halt irgendwie nicht. So, was wäre realistisch gewesen? Was hätte St. Pauli maximal holen können? Ne? 10-12 vielleicht.
Und wenn der OP den Ball reinschießt gestern in der letzten Minute?
Gut, hat er aber nicht. Also, wir haben das, glaube ich, jetzt hinlänglich besprochen. St. Pauli wird Punkte brauchen in den kommenden Wochen, unabhängig vom Trainer. Sonst wird es mit dem Klassenerhalt logischerweise immer schwerer. Und wir sprechen gleich über die Bayern und auch über die Diskussion über Manuel Neuer, der in den letzten Wochen nicht immer ganz glücklich ausgesehen hat. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über die Bayern, aber noch ein, zwei interessante Fragen an Uke Göttlich, auch in seiner Funktion als Mitglied des DFL-Präsidiums. Uli Hoeneß hat in einem Podcast unter der Woche die Tür geöffnet für eine Abschaffung von 50+1. Sie sind erklärte Befürworter von 50+1. Haben Sie gestern mal mit ihm das Gespräch dazu gesucht?
Ja, wir haben insgesamt in der Runde mit den Bayern gesprochen. Ich meine, Bayern selbst lebt 70+1, insofern habe ich das nicht ganz verstanden.
Wie meinen Sie das mit 70+1?
Naja, die Bayern dürfen satzungsgemäß 30% oder nicht ganz 30% verkaufen und dementsprechend lebt Bayern München 70+1.
Deswegen ist es ja auch für Hoeneß nicht so richtig gefährlich, die
Tür
zu öffnen.
Genau, deshalb ist es nicht so schlimm. Aber, und wir haben uns gestern tatsächlich auch in einem guten Gespräch, auch mit Herrn Heiner und Jan Dresen und auch Karl-Heinz Rummenigge war da, tatsächlich nochmal drüber unterhalten, warum ist der FC St. Pauli so fest davon überzeugt, dass 50+1 gut ist? Und wir sind auf einen Punkt gekommen, solange wir den Fußball nicht besser reguliert bekommen, Stichwort Kaderobergrenzen, Salary Caps und so weiter, ist es egal, wie viel Geld die Bundesliga verdient. 1 Milliarde mehr, 3 Milliarden mehr, 10 Milliarden mehr. Unter anderem durch den Wegfall von 50+1 vielleicht getriggert. Weil das Geld rauscht durch die Vereine durch und geht dann ausschließlich in Beine statt in Steine. Und das ist dann ein Problem. Und da haben die Bayern das gleiche Problem wie der FC St. Pauli, auf einer anderen Flughöhe. Das heißt, 50+1 muss mindestens so lange beibehalten werden, bis wir andere Regularien im Profisport Fußball gefunden haben. Und das ist ein ganz elementarer Punkt. 50 plus 1 ist absolut unverhandelbar. Ich habe noch eine andere These. Wenn wir oben aufhören, 50 plus 1 zu leben, sterben 24.000 Demokratieturbos im Fußball. Weil EVs und Vereine im Amateursegment sind Demokratieturbos, wo Menschen miteinander streiten, wo sich Menschen wieder in den Armen liegen und wo Menschen miteinander im Dialog treten. Und das sollten wir bitte in Deutschland in dieser politischen Situation unbedingt sein lassen.
Die Innenministerkonferenz tritt zusammen und berät über mögliche verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in und rund um Stadien. Dagegen gibt es Fanproteste. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ja, es gibt einen unfassbaren Zusammenschluss tatsächlich zwischen Fankultur, Fanszenen, Vereinen und auch Verbänden. Es gab noch nie so viel Konsens zwischen diesen drei Parteien, sage ich mal, die nämlich sagen, die Innenministerinnen sollen bitte nicht Rechtsstaatlichkeit aushöhlen, indem sie teilweise ohne die Ermittlungsverfahren und ohne spezifischere Einleitung von Ermittlungsverfahren Stadionverbote als Mussregelung fordern. Da gibt es die große Sorge, dass kollektiv Menschen aus dem Stadion rausgenommen werden, die aber mit der einzelnen Gewalttat, die vermeintlich vorgefallen sein mag, nichts zu tun haben. Und das ist eben etwas, habe ich großes Verständnis für, weil wenn wir jetzt sehen, wie auch Polizei teilweise agieren kann und welche Macht natürlich in dem wichtigen und richtigen Segment Polizei, die wir brauchen, liegt, dann müssen wir vorsichtig sein, wie wir die Rechtsauslegung fassen. Und deshalb verstehe ich, dass es dort Proteste gibt. Und wir werden auch als DFL nochmal einen Brief an die Innenministerinnen schreiben und uns auch dort nochmal zu äußern und hoffen, dass die Beschlusslage im Sinne der Einzelverfolgung nachvollziehbar ist, aber bitte keine Kollektivierung von Menschenmassen, die sozusagen gerne ins Stadion gehen, passieren.
Botschaft ist angekommen, am kommenden Mittwoch, wie gesagt, diese Konferenz. Und dann werden wir mehr wissen und möglicherweise uns auch am kommenden Wochenende noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Schauen wir aufs Sportliche. St. Paulis Sicht haben wir besprochen, jetzt die Sicht der Bayern. Manuel Neuer, vor wenigen Wochen haben wir noch darüber diskutiert, ob er mit zur WM soll. Die Diskussion ist natürlich auch nicht vorbei, aber er hat seitdem den ein oder anderen etwas ungewohnten Patzer eingestreut. Was ist mit ihm los?
Es ist irgendwie lustig. Ich muss irgendwie, ja, irgendwie habe ich vor ein paar Wochen schon gedacht, warum loben wir die Bayern im September, im Oktober dermaßen und alle Spieler? Weil am Ende geht ja die Titelvergabe im April, im Mai. Da musst du ja top performen. Und es ist ja im Moment nicht nur Manuel Neuer. Auch Harry Kane ist im Moment nicht so drauf wie vor 4-5 Wochen. Gnabry hatte seine ersten 2-3 Wehwehchen, ist im Moment nicht so drauf wie vor 4-5 Wochen. Und die Bayern haben jetzt gerade nicht mehr diesen Lauf, den sie eben hatten bis zum Unionsspiel. Und auch Manuel Neuer ist 39, ist halt ein Mensch, der spielt natürlich auch auf eine besondere Art und Weise dieses Torwartspiel, hat das geprägt über Jahrzehnte. Ja, ich glaube, der wird sich relativ schnell wieder stabilisieren, aber da bin ich so ein bisschen, das, was du vorhin gesagt hast, diese Amplituden. Mir war es too much vor 4 Wochen und mir ist es jetzt auch ein bisschen too much in die andere Richtung. Also ich glaube,
Didi hat es immer relativiert und warum sprechen wir darüber? Weil wir halt senden,
nein,
ne?
Also nein, natürlich ist es auch kein Vorwurf, aber ja. Ich sag nur, für mich, ob die Bayern am Ende wirklich so gut sind oder ob sie es nicht sind, ob Manuel Neuer zur WM muss, ob Harry Kane der beste Stürmer aller Zeiten ist, ob Lennart Kahl eine Perspektive hat, Nationalspieler zu werden auf Sicht, ob Diaz besser ist als Sané, das bewerten wir alles im April, bitte. Das können wir, heute können wir Tendenzen und können Gefühle, unsere Sichtweisen kundtun. Aber ob dem so ist, das wissen wir tatsächlich erst nächstes Jahr. Und deswegen war mir das oft schon viel zu viel Lobhudelei in einer Phase, wo du nichts gewinnen kannst.
Sehr gut.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich habe mit Didi schon ein paar Kaffee getrunken. Ne? Also,
und ich kann auch noch mal dazu sagen, also als St. Pauli-Reporter, als ich dann gestern hörte, es gibt eine große Diskussion um Torwartfehler von Manuel Neuer, da muss ich auch sagen, da auch in solchen, also an so einem Beispiel sieht man dann, dass beim FC Bayern auf einem ganz anderen Niveau irgendwie gejammert oder geklagt wird. Da habe ich
als der Pauli Porter in den vergangenen Wochen andere Torwartfehler sehen.
Von Vasil, der in der Vorsaison hervorragend war. Aber es ist eben Manuel Neuer, es ist einer der besten Torhüter, vielleicht der beste Torhüter aller Zeiten. Und insofern schaut man natürlich noch genauer hin als bei anderen. Das ist ja logisch. Didi, wie ist deine Einschätzung?
Ja, also ich weiß nicht, ob er da nochmal...
Oder findest du sogar, dass er in dem, bei dem Tor gar nicht mit drin hängt?
Ich tue mich schwer, ihm da einen Vorwurf zu machen, weil das ist Glück für den einen, Pech für den anderen. Der Hontonji schießt flach und der Ball springt dann genau nochmal auf hier. Mhm. Das heißt, er steht auf dem rechten Fuß, weil er natürlich, wenn der Ball in die lange Ecke geht, dass er abspringen kann. Das heißt, der rechte, das ist da, wo er draufsteht. Das heißt, den rechten kann er nicht bewegen.
Man sagt natürlich, kurzes Eck, Torwart-Eck. Die Torhüter sehen das immer anders. Aber, das ist ja eine eigene Disziplin im Grunde genommen.
Wenn er halb hoch schießt, dann steckt er die Tatze raus, dann kann er ihn hier halten. Ja. Und den flachen Ball, den wehrt er immer mit dem Fuß ab. Und dann haben wir gar gesehen, dann springt der genau nochmal auf und springt ihm über den Fuß. Das heißt, das war unglücklich. Am Mittwoch, da stehen 15 Spieler im 5-Meter-Raum. Der kriegt dann Schubser, ist aus der Balance, sowas passiert. Und das letzte Tor, das hat er von der Idee gut gemacht, weil der Martinelli hatte das Glück, er hat ihn nicht gesehen und hat nur das Glück gehabt, dass er den so mitnimmt, dass er an ihm vorbeigeht. Das heißt, das waren jetzt drei Tore, wo er irgendwie verantwortlich gemacht wird. Ich würde ihm keines der drei groß anhängen. Und was dann im Frühjahr ist, bezüglich der Nationalmannschaft, das ist eine Diskussion, die man dann führen kann oder sollten. Es wäre, glaube ich, dem Oliver Baumann gegenüber nicht gerecht, jetzt diese Diskussion zu führen. Das bringt ja eh nichts, weil er muss ja erst mal sagen, dass er wieder spielen will. Das hat er so klar noch nicht gesagt, auch wenn er sich, glaube ich, gestern, als Leo ihn gefragt hat, hat er sich das irgendwo offen gelassen. Aber das ist ja Diskussion fürs Frühjahr.
Können wir gerade mal reinhören.
Natürlich, dass ich absichtlich natürlich auch zurückgetreten bin. Für mich ist der Fokus natürlich, liegt ganz klar auf dem Verein und das, was wir jetzt hier mit der Mannschaft erreichen können. Wir hatten jetzt ein kleines Down gehabt, muss man sagen, einmal mit dem Unentschieden und dann auch mit dem Spiel jetzt in Arsenal. Aber im Grunde genommen läuft es ja bei uns im Verein, in der Mannschaft und wir glauben wirklich an den Erfolg in dieser Saison und wir versuchen natürlich, alles zu erreichen.
Also ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du bei den Bayern nochmal ein Jahr verlängerst, als dass wir dich nochmal im Nationaltrikot sehen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde. Ich glaube, Richtung März hin, bei der Nationalmannschaftspause sozusagen. Ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es dann auch weitergeht.
Wir sind gespannt. Manu, danke schön.
Ich auch.
Klang so, als wüsste er es wirklich noch nicht, als wenn wir es jetzt mal auf den Verein beziehen. Ja. Also wird er da noch ein Jährchen dranhängen und andersrum wollen die Bayern das, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe?
Es wird darauf ankommen, wie er jetzt die nächsten 3-4 Monate hält. Also wenn er gut hält, wenn er gesund ist, könnte ich mir vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Irgendwann müssen sie sich natürlich Gedanken machen, weil es besteht natürlich die Möglichkeit, du musst im März Bescheid wissen, stellen sie Urbig als Ersten rein? Ich glaube es nicht. Ja.
Warum nicht?
Ja, mir wäre das zu, also erster Torwart bei Bayern München, das ist was anderes, also als der FC Köln oder ab und zu mal zu spielen. Die sehen ihn jeden Tag im Training, die werden ein Gefühl dafür haben, vielleicht machen sie es. Aber das ist schon eine wahnsinnige Belastung, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental, weil du musst alle 3 Tage musst du halten, musst du gut halten. Und das ist ja oft, das Schwerste ist ja, wenn du bei Bayern Torwart bist, es ist ja bei anderen Vereinen, wenn du 25 Schüsse aufs Tor bekommst, das ist ja einfach gut zu halten. Ja, weil du bist warm, du bist immer im Spiel. In München wirst du 2-mal gebraucht und das erfordert eine besondere Qualität. Das heißt, du musst 90 Minuten wach sein, obwohl du gar nicht im Spiel bist. Und ist nur mein Gefühl. Also ich glaube nicht, dass die Bayern das machen, sollte Neuer aufhören mit Urbig. Und das würde heißen, dass sie einen holen müssen. Und da musst du natürlich auch relativ früh wissen, wo du hingehst. Weil wir haben es ja gesehen jetzt in den letzten Monaten und Jahren, umso später du dann die Spieler verpflichtest, das muss ja ein Torwart von internationaler Klasse sein, umso länger das dauert, umso teurer wird es.
Beschäftigt ein Kaliber wie Neuer das, was in den vergangenen Wochen passiert ist bei Union, hat auch nicht ganz gut ausgesehen, wollen wir also nicht zu hoch hängen, aber bei einem Neuer ist man einfach daran gewöhnt, dass er so gut wie fehlerfrei durch die Saison kommt. Und jetzt war es so die eine oder andere kleinere oder auch mal größere Situation.
Nee, ich glaube nicht, der ist ja so lange dabei, der weiß das alles einzuschätzen und wenn ich sage, dass er nichts dafür kann, dann wird er das wahrscheinlich genauso sehen. Nur die andere Sache ist natürlich die, dass er natürlich jetzt mit fast 40, wir sehen ihn ja nicht mehr so oft draußen. Also das war wahrscheinlich dem Spielstand auch geschuldet gegen Arsenal, dass er gesagt hat, er muss jetzt irgendwie mit eingreifen. Das ist natürlich etwas mit dem Rauskommen, da hat sich das Spiel, glaube ich, schon verändert. Und da brauchst du auch ein Verständnis mit den Innenverteidigern, weil er natürlich mit Sicherheit einen Meter verloren hat. Gerade nach, also mit dem Alter natürlich und durch diese schwere Verletzung. Das heißt, er hat das Spiel da auch irgendwo anpassen müssen, aber er hält wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie lange er halten kann, dass er überhaupt nochmal gekommen ist nach der Verletzung. Ist ja eh Wahnsinn. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er gesund ist, wenn er gut hält, dass diese Nationalmannschaftsdiskussion neuer Teilnahme bei der WM im März sehr heiß wird.
Ja, mal schauen. Wie, Andi, sehen die Fans Manuel Neuer?
Ganz spannend, diese Zukunftsfrage wird natürlich heiß diskutiert, die ja irgendwie zweigleisig zu betrachten ist, auf Vereinsebene und in der Nationalmannschaft. Wir haben auf Instagram gefragt, in unserer Story skysport.de, sollten die Bayern und Manuel Neuer ihre Zusammenarbeit verlängern? Vorhin hatten wir ein ganz klares Ergebnis, was St. Pauli angeht. Hier ist es ja deutlich ausgeglichener. Nur 53% sagen ja, die Bayern sollten mit Manuel Neuer noch einmal verlängern. Ich kann übrigens nicht sehen, wer da abgestimmt hat. Also ob Jonas Urbich oder Alex Nübel da mit drin hängen, keine Ahnung. Aber das Thema Nationalmannschaft ist natürlich auch eines, das die Fans bewegt und interessiert und sehen es eigentlich recht entspannt, weil sie sagen, ja, wir haben halt einfach Oliver Baumann, lass den spielen, der kann das auch. Viele Olli-Baumann-Memes, die da auch kommentiert werden. Und zum Thema Fehler gibt es auch eine Reaktion von El Nino, der schreibt, Neuer war in den letzten Spielen immer an dem Gegentor beteiligt und trotzdem dreht sich noch immer alles um diese Thematik. Ich kann es nicht verstehen. Wir haben so gute Torhüter, Neuers Zeit ist einfach vorbei. Klar hat er immer noch Spiele, in denen er Weltklasse ist, aber zunehmend auch einfach zu viele Spiele, in denen er es halt nicht mehr ist.
Ja, also jetzt seit fast 20 Jahren Weltklasse, ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Und wenn Neuer sein absolutes Limit erreicht, dann sehe ich nach wie vor nicht viele Torhüter auf der Welt, die besser sind. Deswegen ist die Diskussion darüber durchaus zu begründen. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Yannick meint, sie müssen flexibler werden, um auf Dauer oben mitzuspielen. Spannender Ansatz für eine spannende Diskussion. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und sprechen über das gestrige Topspiel, das interessant war, das taktisch geprägt war und das Sven Schröter mit Borussia Dortmund einen nicht unverdienten Sieger hatte.
Der BVB gewinnt mit 2:1 bei Bayer Leverkusen und überholt die Werkself in der Tabelle. 4 Minuten vor der Pause, Svensson mit dem Freistoß und Aaron Anselmino mit seinem ersten Tor. Die Chelsea-Leihgabe setzt sich gegen alle im Kopfballduell durch. 1:0, die Führung zur Pause in einer höhepunktarmen Partie bis dahin. Nach einer guten Stunde dann Fabio Silva für Karim Adeyemi. Und da kann es auch per Kopf. Mit der 2:0-Führung für den BVB. Silva war für Guirassy eingewechselt worden. In der 71. Hofmann an die Latte. Leverkusen war gleichwertig, Leverkusen war aktiv, aber nicht vom Glück verfolgt. Dann 7 Minuten vor Schluss, Masa für Christian Kofane, der mit dem Anschlusstreffer das 1:2, das aber dann auch der Endstand. Man sieht sich wieder am Dienstag im DFB-Pokal.
Ja, ich muss ihm immer wieder aufzeigen, was seine Stärken sind. Also Karim ist vom lieben Gott geküsst worden. Er hat so eine Geschwindigkeit, so eine Wucht, und die muss er noch viel mehr ausnutzen und auch einsetzen. Man hat gesehen, dass er ein 1 gegen 1 gehen kann. Wenn er die Tiefe beläuft, besprintet, dann ist er stark.
Adeyemi, ne? Also wenn man da so drauf schaut, dann sieht man natürlich auch, andere Vereine haben auch noch andere Möglichkeiten als der FC St. Pauli. Kann pragmatischer Fußball, den Borussia Dortmund in Teilen spielt, auch attraktiv sein, allein dadurch, dass man gewinnt?
Also ich glaube, man muss einen auch ökonomischen Stil finden. Das klingt jetzt halt überhaupt nicht aufregend, aber letztlich geht es auch darum, wie kann man pragmatisch mit einem gleichbleibend möglichst stabilen Aufwand irgendwie die Chancen erhöhen, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass da Dortmund auf nicht so guten Weg ist oder dass das das Problem von Borussia Dortmund ist, dass die an, sag ich mal, dass ihr Durchschnittsniveau nicht so ist, dass sie damit genügend Spiele gewinnen, um da ganz oben wieder an die Spitze zu kommen.
Auf der anderen Seite war es natürlich gestern ein wichtiger Sieg bei einem starken Gegner. Ne? Also das war schon, also das Spiel war, ich habe gesagt, nicht unverdient, aber es war im Grunde auch 50-50. Also wenn Leverkusen zum Ende hin noch ausgeglichen hätte, hätte man eigentlich auch nichts sagen können. Wie nehmen Sie Borussia Dortmund wahr?
wir reden viel von Stabilität und Balance. Und das hat Niko Kovac ohne Zweifel da natürlich komplett eingebracht. Also ich finde auch immer diese Debatten, wie muss ein Team spielen um? Das hängt von so vielen Faktoren zusammen, die wir alle hier gar nicht einschätzen können, wenn wir da von außen drauf gucken. Wie harmoniert ein Team aufgrund einer Ansprache eines Trainers in Bezug auf das System, was man spielen will? Das kann mal gut laufen, das kann in 3 Wochen wieder schlecht laufen, dann musst du wieder anpassen. Und mit Anpassung ist es dann manchmal schwierig, genau wie beim FC St. Pauli jetzt. Natürlich ist es super schwer, so eine Spirale einfach umzudrehen, ist ja nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt funktioniert es auf einmal. Und Niko Kovac hat über einen langen Zeitraum, wo es bei Borussia Dortmund dann schwierig war, kam Niko Kovac und hat dann sozusagen tatsächlich Erfolg gebracht. Die haben sich für die Champions League qualifiziert. Das hat keiner mehr geglaubt, dass das irgendwie möglich war. Und mir ist das immer so ein bisschen dann zu schnell. Und weil es dann nicht attraktiv genug sei, ja, aber erfolgreich ist es. Sie erreichen wirtschaftlich ihre Ziele, sportlich ihre Ziele. Und
wenn, kann ja die Attraktivität sich auch nur auf die Bundesliga beziehen, weil in der Champions League hat Borussia Dortmund viele Tore erzielt. Und dennoch ist Jannik der Meinung, der Fußball sei nicht flexibel genug, sei zu ausrechenbar, um wirklich große Ziele erreichen zu können. Warum siehst du das so?
Es ist ja wirklich lustig, weil in der Champions League sind sie wirklich die offensiv stärkste Mannschaft. Ich glaube schon, dass sie offensiv noch auch eine totale Anerkennung genießen und ganz viele Mannschaften immer noch total Angst haben, in diesen Signal Iduna Park zu fahren, gerade abends bei Flutlicht. In der Bundesliga, finde ich, sind sie ein Stück weit im Moment sehr, sehr ausrechenbar. Und wenn es mal taktisch geprägte Spiele gibt, wenn gegen Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Bayern, ist das auch völlig okay. Aber ich finde, in Spielen gegen Augsburg, gegen den HSV, da fehlt mir im Moment total die Wucht bei Borussia Dortmund. Sie sind kaum in der Lage, eigentlich Chancen zu kreieren. Es ist sehr, sehr viel Breite im Spiel, eigentlich wenig Tiefe, was eben auch diesem System geschuldet ist. Du bist maximal ausrechenbar mit einer Dreierkette, mit 2 sehr defensiv besetzten Außen, mit 2 Sechsern, Achtern hast du eigentlich in Summe schon mal 7 Defensivspieler auf dem Platz und dann noch genau Platz für 3 Offensivspieler. Du spielst nie mit Doppelspitze. Ich würde mir wünschen, Viererkette, Brand auf der 10, wirklich mit Kreativität, Adeyemi oder Bayer kämpft um den 2. Platz neben Gerassi, dass du einfach auch mal in Spielen gegen Augsburg, gegen Hamburg, gegen Mainz eine andere Wucht hast, weil der BVB hat zuletzt extrem selten wirklich Chancen kreiert. Jetzt kannst du ja sagen, der Erkenbrecher, der erzählt Quatsch, die haben ja auch 3 Tore gegen Stuttgart gemacht, die haben jetzt ja, wie du sagst, auch wieder 4 in der Champions League gemacht. Aber in Summe finde ich im Moment Dortmund fast ein bisschen dekodiert, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dass alle Mannschaften eigentlich den Anti-BVB-Plan in der Tasche haben und wissen, wie verteidigst du die, wie kriegst du Gerassi aus dem Spiel. Und es ist ja auch also ein Zeichen.
Den Eindruck hatte ich gestern nicht. Was kannst du denn mit dem Argument anfangen, dass Borussia Dortmund vor 1 oder vor 2 Jahren an einem ganz anderen Punkt war? Dass wir über Mentalität gesprochen haben, darüber, dass der BVB ständig schwankte. Super. Und Niko Kovac diese Stabilität jetzt zunächst mal reinbringen musste und muss.
Völlig. Ich finde auch, dass Niko einen super Job gemacht hat, die Mannschaft überhaupt in die Champions League zu führen, aus der Situation heraus. Er war genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Und trotzdem war meine Erwartungshaltung, es ist eben der erste Sommer gewesen, wo du eigentlich keine großen Abgänge hattest, bis auf Bjarne Gittens. Du hast keinen Haaland, kein Bellingham verloren. Du hast eigentlich auf diese Mannschaft aufsatteln können. Es sind nahezu alle geblieben. Und deswegen, ich würde mir einfach ein bisschen mehr Flexibilität wünschen. Also es ist ja bei Dortmund eigentlich so, das weißt du auch, wenn du als Reporter draußen bist, du kriegst die Aufstellung. Und du weißt 100%, wie sie spielen. Und das weiß der Gegner ja auch. Ich finde, es ist wenig Variabilität drin. Es ist wenig Fragezeichen. Also du siehst es und du weißt, Dreierkette, 2 defensive Außen, 2 Sechser, Doppelzehn.
Wenn sie jede Woche Stimme gewinnen.
Tun sie aber nicht.
Ja, aber die Abläufe sind doch wichtig,
Der Kovac wird da hingeholt, um das abzustellen, was er jetzt geschafft hat. Er hat, glaube ich, in den 8, 9 Monaten, in denen er da ist, hat er, glaube ich, 2 oder 3 Spiele verloren. Das heißt, das ist eine Mannschaft, auf die du dich verlassen kannst. Das konnte ich die letzten Jahre, konnte ich mich selten auf die Dortmunder verlassen. Jetzt kann ich's. Und wenn man sich mal anschaut dieses Jahr, sie haben, glaube ich, 7 oder 8 gewonnen.
Wir konnten uns immer nur auf die Mentalitätsdiskussion verlassen.
Ja, 4 Unentschieden. Ja. Ja. Die haben in St. Pauli in der 86. führen sie 3-1. HSV 95. Stuttgart 96.
Turin 4-2 bis, glaube ich,
4-2. Das heißt, die könnten oder müssten in der Liga, ist hypothetisch, können sie 6 Punkte mehr haben. Und dann wären sie 3 oder 4 oder 5 hinter den Bayern und wir hätten die Diskussion wahrscheinlich gar nicht. Und dann muss man natürlich auch schauen, Jannik, der hat ja die Spieler gar nicht.
Du sagst, 100%ige es geht Zustimmung. Weg.
100%ige das heißt, Zustimmung. Die Star-Einkäufe waren der Bellingham, der bisher noch keine Rolle spielt, der vielleicht wieder
den Verein verlässt oder verlassen muss. Und das war Silva, der verletzt kam, der jetzt anfängt, von der Bank ab und zu mal zu zeigen, was er zu leisten imstande ist. Aber die spielen ja mit derselben Mannschaft. Das heißt, du bist hinten unheimlich stabil, dann hast du zwei Verteidiger, Außenverteidiger auf den Außen. Du hast einen kreativen Spieler im Kader, das ist Brandt, der seit 5 oder 6 Jahren in Frage gestellt wird und immer wieder die Diskussion geht, wann wird er den Verein endlich verlassen? Jetzt hat er sich wieder etwas stabilisiert. Duranville ist seit Ewigkeiten verletzt. Das heißt, du hast den Bayer Adeyemi Girassi.
Du hast auch einen Matcher beispielsweise.
Ja, der
Matcher
spielt ja in der Mitte. Du hast da vorne ja. hast du für drei
Und du hast, wenn ich das kurz mal, einen Adeyemi.
Ja, du hast für drei Positionen hast du 4,5 Spieler, weil er Silva nur verletzt war. Das heißt, wenn willst du den aufstellen? Ja, und ich habe den Kader gesehen, der Dortmunder. Am Anfang der Saison hat man gedacht, nee, Zweiter werden die nicht. Ja, und was der Kovac aus der Mannschaft rausholt, das ist herausragend. Das ist ja, ich möchte nicht sagen, ein Wunder, wie die in der Champions League dastehen, wie die jetzt in der Liga dastehen. Ja, du lachst, Patrick. Ja.
Also ich finde, dass der Kader schon eine gewisse Tiefe aufweist.
Ja, finde ich auch, dass du ein bisschen zu hoch
schraubelst. Nach vorne hast du kaum Optionen. Du hast kaum Optionen. Ein Silva war verletzt. Du hattest die ersten 8, 9 Wochen hattest du für 4 Positionen 3 Spieler. Und du hast das Glück gehabt, dass sich, glaube ich, keiner verletzt hat. Du hast Bayer, du hast Adeyemi, du hast Girassi. Und du hast den Brandt, den du dir irgendwann einbauen kannst, der natürlich auch ein anderes Spieler ist. Matcher ist der wichtigste Spieler, der kommt jetzt. Er hat es gestern gesagt, Kovac, das ist ein Spieler, der auch in der Nationalmannschaft spielen muss. Das Spiel in Luxemburg hat sich gedreht und geändert, als der Matcher reinkam in der Nationalmannschaft. Das heißt, das wird ein ganz wichtiger Baustein sein. Und dann haben sie einen guten Torwart, der stabil ist im Moment. Und der Schlotterbeck hält da hinten alles zusammen. Das heißt, das ist eine Mannschaft, die, wenn du mir vor 12 Monaten gesagt hast, das ist eine stabile Mannschaft und ich habe auch gedacht, dass sie gestern in Leverkusen gewinnen. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das sagen werde. Aber mit Kovac hat sich das alles geändert und diese Kreativität oder diese Flexibilität, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass sie einfach die Spieler nicht haben. Weil die zwei Star-Einkäufe, die spielen jetzt, Stand heute 30. November, sage ich mal, haben bisher keinen Einfluss positiv genommen.
Aber ich habe ja gelernt, dass sich das über die Vertragslaufzeit dann amortisiert. Das haben wir ja eben beim FC St. Pauli auch gehört. Es kann also sein, dass ein Bellingham beispielsweise noch kommt. Girassi, das war auch eine spannende Szene gestern, wurde ausgewechselt und hat den Handschlag verweigert, ist grußlos, sagen wir mal, Niko Kovac vorbeigegangen. Andi.
Am Topspieltisch auch wieder ein bisschen runtergefahren und gesagt, man hat sich nach dem Spiel und nach Schlusspfiff schon noch auf dem Feld unterhalten. Er hat ihm alles erklärt, diese Auswechslung, die ihm letztlich vielleicht auch recht gibt. 61. Minute war das. Fabio Silva kam aufs Feld, der 3 Minuten später dann die Vorlage liefert für Karim Adeyemis Kopfballtreffer in der 64. zum 2:0. Ja, die Zukunft von Serhou Guirassy bleibt auch deshalb eine spannende, weil solche Szenen natürlich immer wieder Spekulationen auch befeuern. Begleiten wir ja auch schon länger in Transfer-Update die Show. Morgen übrigens 18 Uhr neue Folge auf Sky Sport News. Er hat eine Ausstiegsklausel, die gilt aber erst im kommenden Sommer. 50 Millionen hoch in Millionen Euro hoch in etwa. Und die gilt nur für 7 Top-Clubs, die beiden aus Spanien, heißt Barcelona und Real Madrid, und 5 Teams aus England, Chelsea, Arsenal, die beiden Manchester-Clubs und den FC Liverpool. Also wenn die kommen, 50 Millionen auf dem Tisch liegen, dann könnten sie Serhou Guirassy rauskaufen in Dortmund. Saudi-Arabien war auch schon ein Thema, lag ein Angebot auf dem Tisch, 20 Millionen Euro netto im Jahr, das hat er abgelehnt, er will in Europa gerne Titel gewinnen. Die Perspektive erhoffte sich natürlich auch in Dortmund. Auch davon hängt seine Zukunft ab. Und wenn man sich die Leistungskurve anschaut, dann ist sie doch verglichen zum Saisonstart eher stark abfallend. Hat insgesamt 9 Tore gemacht in 18 Pflichtspielen. 6 dieser 9 Tore allerdings in den ersten 7 Partien. In den darauffolgenden 11 Spielen hat er nur noch 3-mal getroffen.
Boah, jetzt muss ich erst mal nachdenken, ob ich die Zahlen alle zusammenbringe. Glaubst du, dass Guirassy bei Borussia Dortmund bleibt über die Saison hinaus?
Ehrlicherweise kann ich das nicht beurteilen. Was mir zu dieser Szene einfällt, das sieht immer so aus wie so ein Aufreger. Fußball ist ein Sport der Emotionen. Ich würde das viel niedriger kochen, ob das jetzt eine Respektlosigkeit ist, entscheidend ist, wie die danach wieder zusammenfinden. Bin jetzt auch sehr lange im Sport unterwegs, nicht nur im Fußball. sowas gab es schon immer mal. Und entscheidend ist, wenn die hinter verschlossenen Türen in der Kabine sagen, ich weiß, du bist ein Spieler mit Emotionen, du willst immer, du warst genervt von dir selber. Ich hatte das
kein Stürmer geht gerne runter.
Dass du rausgegangen bist. So, und wenn die danach wieder zusammenfinden und sich da einig sind beim gemeinsamen Weg, dann ist sowas überhaupt kein Problem. Das ist viel besser als so falsche Umarmung oder so. Wo man sich danach
die haben sie danach gemacht. Haben sie auf dem Feld noch gemacht, die Umarmung. Ja, und das ist auch was. Der Kovac hätte, wenn das vor 5 Jahren passiert wäre, dann wäre der so geladen gewesen, der hätte es gar nicht erwarten können, dass er den Jungen in der Kabine packt.
Ja. Und jetzt macht er so.
Und, das, und der hat eine natürliche Autorität, aber auch eine Souveränität, eine Gelassenheit, die dem Verein einfach gut zu Gesicht steht. Und es gibt ja aus irgendwelchen Gründen kommen jetzt diese Diskussionen auf, dass man besser Fußball spielen müsste oder das besser machen sollte. Also bis hierher könnte es oder hätte es fast nicht besser laufen können, wenn die Bayern von 12 Spielen 10 oder 11 gewinnen. Ja, was willst du denn machen? Ja, jedes andere Jahr wären sie wahrscheinlich nur 3 oder 4 Punkte hinter den Bayern und alle würden sagen, wir sind da dabei und schauen wir mal, was im Frühjahr passiert. Und deswegen, wie er auch diese Situation gehandelt hat, zeigt, glaube ich, auch, er war ja im Ausland, in Monaco, das hat ihn, glaube ich, auch nochmal einen Schritt weitergebracht. Also wie er das im Moment macht, muss ich sagen, ist absolut herausragend, auch mit Adeyemi, wo die Geschichte war jetzt letzte Woche. Dann wächst er ein und er hat, glaube ich, schon immer ein Gespür gehabt, was jeder Spieler braucht, wann sie mal eine Pause brauchen, wann nicht. Und ich höre ihm gerne zu und ich schaue auch den Dortmundern, auch wenn viele das anders sehen, ich schaue auch den Dortmundern gerne
zu. Man hat den Eindruck, dass Niko Kovac wirklich gute empathische Fähigkeiten auch hat. Wie nehmen Sie das wahr?
Das ist die Kernkompetenz, die Trainer heutzutage mitbringen müssen. In einem Feld von 28, 32 Spielern immer auch die richtigen Worte zu finden, darauf einzugehen, was fehlt, was ist im Alltag passiert, was ist im Training passiert, was tragen sie mit sich rum. Das ist wie Lehrer oder Lehrerin in einer Klasse, es zusammenzuhalten und wieder so zu einer Mischung zu bringen, dass sie Top-Leistung bringen
können. Ist das bei Alexander Blessin und Afolayan auch so?
Naja, Afolayan ist eben jemand, der eben mehr Ansprache braucht als andere, der auch dann natürlich gerne auch seine Meinung kundtut. Das ist ja auch in Ordnung. Und dafür gibt es dann auch eine Rückantwort. Und insofern passiert das eben auch mal, dass der ein oder andere dann auch durch eine Entscheidung des Trainers mal in einem Kader ist oder nicht in einem Kader ist.
Finden die beide auf Dauer zusammen?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es wird weiterhin ein Spannungsfeld sein zwischen den beiden. Wichtig ist, dass es die Mannschaft nicht stört. Das wird entscheidend sein.
Und wichtig für Borussia Dortmund wäre, um das auch noch einmal anzusprechen, dass Nico Schlotterbeck seinen Vertrag, der im Sommer übernächsten Jahres ausläuft, verlängert. Man hat jetzt gesagt, die Spiele gegen Leverkusen seien schon sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf diese Causa sozusagen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schlotterbeck beim BVB bleibt?
Nicht groß.
Warum nicht?
Weil er mit Dortmund in den nächsten Jahren keinen Titel gewinnen kann, glaube ich.
Pokal.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Titel, der realistisch ist. Und ich glaube, dass er in seinem Alter spürt, der Markt ist riesig. Er würde in England, glaube ich, bei jeder Mannschaft in der Premier League Stammspieler sein. Er könnte überall mehr verdienen wahrscheinlich. Er hat eine Riesenkarriere vor sich, er ist Linksfuß. Ich glaube, in der Spieleröffnung gibt es kaum welche, die einen besseren diagonalen Flugball haben, die zweikampfstärker sind. Er feiert sich für seine Grätschen ab. Er ist ein super Innenverteidiger, jetzt schon so komplett. Er wird nicht in Dortmund bleiben. Und für Dortmund wird es darum gehen, also im Sommer werden ja auch mit Süle zum Beispiel und Groß zwei große Verträge, die auslaufen, frei. Der Kader, und da gebe ich dir ein Stück weit recht, du brauchst Tempo auf den Außen, du musst Geschwindigkeit in diese Mannschaft bringen, du musst dieses Zentrale, diese Blockade, die du hast, weil du hast Sabitzer, du hast Groß, du hast einen überragenden Matcher, der eigentlich gesetzt ist. Du musst gucken, dass du Gehaltsbudget freikriegst, dass du ein bisschen umstrukturierst. Und dann würde ich mir trotzdem auf Sicht wünschen, dass Dortmund-Spiele wieder mehr Spaß machen zu gucken. Weil ich finde, Dortmund in diesem Stadion hat für mich immer eine totale Faszination gehabt. Und die hat sie im Moment nicht. Bei allem Respekt vor dem, was da geleistet wird. Ich war oft in Dortmund zuletzt auch arbeiten. Und mich haben diese Spiele selten elektrisiert und emotionalisiert. Und das war in der Vergangenheit des Öfteren anders.
Also mir hat es gestern Spaß gemacht, in
Leverkusen. Du warst ja auch in Leverkusen.
Ja, aber war ein Dortmund-Spiel. Glaubst du auch, dass Schlotterbeck geht? Oder dass ihn doch vielleicht auch diese emotionale Bindung, die er zum BVB hat, bewegen könnte, in Dortmund zu bleiben?
Also die Dortmunder werden alles probieren. Ich glaube, dass er da relativ unentschieden ist im Moment. Also natürlich, wenn du die Chance hast, nach München zu gehen oder nach England, aber das kann er möglicherweise in 2, 3 Jahren immer noch machen. Also ich kann mir vorstellen, dass er da bleibt, weil er natürlich schon er hat natürlich da schon in relativ kurzer Zeit irgendwo Kultstatus erlangt. Ja, also er hat sich ja wirklich zu unserem besten deutschen Innenverteidiger dort entwickelt. Da hat natürlich die Dortmunder haben natürlich da auch ihren Anteil dran. Gerade Niko Kovac, seit er da ist. Er weiß, was er an den Dortmundern hat, wird geliebt von den Fans. Schwer zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein Jahr oder zwei verlängert, dass er ein paar Euro mehr verdient und dass er vielleicht mit Klausel dann in zwei oder drei Jahren oder wann auch immer geht. Aber ich würde es mir wünschen, dass er dort bleibt. Weil du natürlich ist es unheimlich schwer, Meister zu werden. Nur wenn er bleibt und dann holst du noch ein, zwei dazu, wer weiß, ja, was mit den Bayern in nächstes, übernächstes Jahr ist. Da kann ja viel passieren. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass er auch in Dortmund Meister wird.
Auch einmal wollen wir den wilden Ritt durch alle möglichen Themen abschließen, indem wir nochmal vorausschauen auf das Pokalspiel des FC St. Pauli. Wie wichtig ist dieser Wettbewerb gerade auch jetzt?
Für uns ist jedes Spiel total wichtig, um wieder diese Stabilität zu finden, um eben diesen Hunger auch darzulegen. Und ich finde, es gibt kein schöneres Spiel als wirklich unsere bisher schlechteste Partie in der Bundesliga letztes Jahr, dieses Jahr mit einer 0-4-Niederlage gegen Gladbach, wettmachen zu wollen. Wir wollen in Gladbach auf jeden Fall antreten und Pokal ist sowieso Do-or-Die-Spiel. Und dann wollen wir auf jeden Fall gerne gewinnen.
Könnte das ein Spiel sein, wo die Dinge sich beim FC St. Pauli in die positive Richtung drehen?
Könnte, ja. Hat man auch gedacht oder gehofft bei St. Pauli auch beim zweiten Spiel gegen Hoffenheim. Bei dem Sieg, dass dadurch irgendwie der Knotenplatz in Energien freigesetzt werden, die Mannschaft auch in den Liga-Alltag tragen. Hat nicht geklappt, vielleicht ja im zweiten Anlauf. Ich glaube halt, dass die sollen sich auf die Liga konzentrieren, Pokal ist nicht so wichtig, dass das totaler Quatsch ist, weil Spiele haben immer eine Geschichte, es gibt diesen roten Faden, die Mannschaft braucht dringend ein Erfolgserlebnis, die muss sich dringend belohnen, die wollen wieder jubeln vor ihrer Kurve, das brauchen sie, wenig gibt so viel Energie für die nächste Aufgabe und das können sie in Köln dann auch sehr, sehr dringend brauchen.
Und Pokal natürlich auch ganz, ganz spannend im Hinblick auf Dortmund gegen Leverkusen. Welchen Einfluss hat das gestrige Ergebnis auf den Dienstag?
Minimal. Ich glaube, beide Trainer werden ein Stück weit rotieren. Ich glaube, am Ende ist es ein anderer Wettbewerb. Es geht bei null los. Ich glaube, es hat gar nicht so viel Impact. Also ich glaube eher, dass bei Leverkusen vielleicht es noch mal einen mehr freisetzt. Mhm. Aber ja, weiß nicht, wie es für Didi früher war. Zweimal in Folge gegen einen verlieren, war immer blöd. Hast du natürlich nie erlebt. Du hast ja eh nie verloren.
Ja. Aber leider. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist ein offenes Spiel. Also ich würde die Leverkusener können vielleicht ein Stück weit mehr auf Konter spielen am Dienstag. Und deswegen, also ich glaube, es ist ein 50-50-Spiel. Die Expected Goals waren, glaube ich, 1-1-4 zu 1-1-5. Also es war wirklich total ausgeglichen. Das wird am Dienstag nicht anders sein. Und da werden ein, zwei Situationen werden das Spiel entscheiden.
So. Leo hat gelacht, eben beim offenen Spiel oder geschmunzelt.
Nee, als ich gehört habe, dass Didi nie Spiele verloren hat.
Ach so, ja, ja. Das eine oder andere, aber das haben wir vergessen. Das ist wie mit den Freistoßtricks. Was bringst du mit vom jetzt noch laufenden oder gerade zu Ende gegangenen Sonntagsspiel, dessen Ergebnis wir nicht verraten wollen?
Was haben wir einmal mehr gelernt an diesem Wochenende? Ein Fußballspiel ist dann vorbei, wenn du im Mannschaftsbus sitzt und der Motor läuft. Und das war gestern so. Und wenn das kein Teasing ist, es ist auch heute so.
Wow, das klingt spannend. Also das ist auf alle Fälle ein Grund, dran zu bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Gute Besserung.
Danke sehr.
Sportlich für den FC St. Pauli und danke den sehr. Präsidenten für den linken Fuß. Dankeschön. Vielen Dank. Bleiben Sie dran. XXL Highlights, aber bis hierher. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.